Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauerland. Nassau, das ist irgendwie ein Identifikationsbegriff. Und diese Identifikation, die hat ihren Ursprung hauptsächlich im 19. Jahrhundert. Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistete das Herzogtum Nassau, das zwischen 1806 und 1866 existierte. Genau darum geht es heute im Hörmal, nämlich um den Vortrag von Professor Dr. Kottula, der sich innerhalb der nassauischen Burggespräche mit genau diesem kuriosen Staatsgebilde beschäftigt hat. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu dieser Hörmalfolge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich nehme Sie heute mit in die Gemäuer der Burg Nassau zu einem ganz besonderen Vortrag innerhalb der Reihe Nassauische Burggespräche. Da wird es heute um das Thema Nassau, ein Herzogtum gehen und Professor Dr. Michael Kottula, Rechtswissenschaftler und Historiker an der Universität Bielefeld, der hält heute diesen Vortrag. Gerade sitzen wir noch bei bestem Wetter vor der Burg. Es wird langsam voll ringsherum und Dr. Kottula ist hier, um uns ein paar Vorabfragen zu beantworten. Ich sitze hier zusammen mit Professor Dr. Michael Kottula, Rechtswissenschaftler und Historiker an der Universität Bielefeld. In Ihrem Vortrag innerhalb der dritten Nassauer Burggespräche geht es um das Thema Nassau, ein Herzogtum. Wie kommt denn ein Professor aus Bielefeld überhaupt darauf, sich so sehr mit dem Herzogtum Nassau auseinanderzusetzen? Was macht für Sie die Faszination aus?
Eigentlich war es ein wenig zufällig, es zumindest zu diesem Zeitpunkt zu tun. Ich hatte das verdiente, unverdiente Glück, von der G&I Leifert Stiftung mit Blick auf dieses Thema gefördert zu werden, und zwar doch sehr großzügig. Das Ganze geschieht innerhalb eines recht großen Projekts, nämlich das deutsche Verfassungsrecht, ja zwischen 1806 und 1918. Da sind derzeit schon 6 Bände erschienen, jeder Band etwa so um die 2000 Seiten herum. Und es sind auch noch 10 bis 15 Bände in Planung. Ich muss mich also beeilen. Aber Nassau ist eben auch ein Teil dieses Riesenprojekts. Nicht so bin ich dazu gestoßen, aber ich gebe zu, dieser Kleinstaat hat dann doch eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt.
Ich habe in der Bewerbung Ihres Vortrages gelesen, dass Sie das Herzogtum als kurioses Staatsgebilde bezeichnen. Ganz kurz gefasst, warum kurios?
Weil, wenn man es vielleicht kurz auf den Punkt bringen will, dieser Staat angesichts des bonapartistischen Ausgreifens in Europa realistischerweise für die Weiterexistenz gar keine Chance gehabt hätte. Und es ist eine Laune der Geschichte, wenn man so will, oder ein historischer Zufall, dass gerade dieses Gebiet unabhängig geblieben ist und sogar noch den Status eines Herzogtums erlangen konnte.
Sie sprechen auch darüber, dass das politische Handeln von vielen Irrungen und Wirrungen geprägt gewesen sei. Wir wollen natürlich noch nicht zu viel verraten, aber geben Sie uns doch einmal einen ganz kurzen Abriss. Was war so eine Irrung und Wirrung für Sie?
Das vermeintliche Denken der nassauischen Fürsten, sie müssten etwa gegenüber Bonaparte ihre Pflichten übererfüllen. Das heißt, insbesondere Soldaten stellen zur Verfügung stellen für die Kriege in Spanien und Ähnliches. Oder auch, dass man eben meinte, man könne mit den größeren deutschen Staaten gleichziehen. Nassau will über lange Zeit hinweg Großherzogtum werden, wie etwa Baden oder Hessen-Darmstadt. Erlangt das aber nie. Man bleibt immer der größte Staat unter den Kleinen in Deutschland.
Für uns aus dem Nassauer Land ist der Begriff des Herzogtums Nassau natürlich irgendwie noch bekannt. logisch. Aber vielen, und da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, fehlt sicherlich so ein bisschen das Grundwissen zu dem Thema der Geschichte. Wenn Sie sich aussuchen könnten, welche Ereignisse, welche Jahreszahlen man durchaus wissen darf, auch für Leute hier aus dem Nassauerland, welche sind das für Sie? Welchen Rahmen würden Sie da spannen?
Es ist fast das Gleiche wie in der deutschen Geschichte auch. 1806, das Ende des Heiligen Römischen Reichs. Nassau wird quasi das erste Mal Staat. Nassau wird das erste Mal Staat, und zwar auch souveräner Staat. 1814 die Nassauische Konstitution, also eine der ersten in Deutschland und zu der Zeit dann auch die modernste. Ne? 1848/49 Nassau bekommt im Zuge der Revolution eine Verfassung, die in Modernität zu den anderen deutschen Staaten aufschließt. Mittlerweile hatte man da doch einiges an Modernität vermissen lassen. Und 1866 der Untergang Nassaus im Zuge der preußisch-österreichischen Auseinandersetzung, die bekanntlich am Ende zum Norddeutschen Bund führt und zur und Annexion Nassaus als preußische Provinz. Ne, das
Herr Dr. Kottula, wir dürfen nachher ja ein wenig Ihrem Vortrag lauschen. Sie haben ja nicht das erste Burggespräch hier in Nassau initiiert. Es gab schon zwei in den vergangenen Jahren. Ein Thema war, glaube ich, mal Nassau als Pionier der deutschen Verfassungsgesetzgebung.
Ja.
Welche Themen reizen Sie denn noch hier rund um Nassau und Umgebung?
Ja, dieses Mal ist es eher noch mal allgemein oder vielleicht ein bisschen kursorischer. Aber ich bin ja streng genommen von Hause aus Verfassungshistoriker und deswegen interessieren mich eigentlich immer die Grundzüge von Staaten ganz besonders und da eben auch die Herrschaftsstrukturen. Das heißt also, welche Rechtsstellung hatten diese Fürsten überhaupt? Nicht? Also wie ist die Grundordnung auf diese Fürsten zugeschnitten gewesen und welche Rolle spielten dabei die nassauischen Hausgesetze?
Das war's schon, Herr Dr. Kottula. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und schon jetzt für einen bestimmt sehr spannenden Vortrag.
Danke. Ja, wir schauen mal. Danke.
Und jetzt sind wir im Rittersaal der Nassauer Burg, der proppenvoll und ziemlich warm ist. Der Vortrag startet jeden Moment. Nehmen Sie sich gute 100 Minuten Zeit und ich verspreche Ihnen jetzt schon, Sie werden richtig was lernen. Viel Spaß!
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich begrüßen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute den Weg hier in die Burg Nassau-Oranien gefunden haben. Mein Name ist Manuel Liguri. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Stadtbürgermeister und gleichzeitig auch Landtagsabgeordneter hier für die Region. Und freue mich wirklich, Sie hier in diesem gut gefüllten oder sehr gut gefüllten Rittersaal begrüßen zu dürfen. Das ist richtig, richtig klasse und macht mir Spaß. Das zeigt, dass das, was wir heute hier vorhaben, Anklang findet, auch an so einem tollen Tag, an dem man ja auch viele andere schöne Dinge hätte machen können, sind Sie hier. Und wollen das hören, was Herr Professor Kottula uns zu sagen hat, gleich mit dem Thema Nassau, ein Herzogtum, was ein spannendes Thema ist und mich auch nach wie vor fasziniert. Und ich hoffe und bin felsenfest davon überzeugt, dass ich heute auch noch einiges lernen werde. Die Stadt Nassau initiiert diese Burggespräche zusammen mit dem Rhein-Lahn-Kreis. Da begrüße ich den Jörg Denninghoff, unseren Landrat, heute hier bei uns. Vielleicht einen Applaus für Herrn Denninghoff. Der ja vielleicht sowas ist wie der Nachfolger des Herzogs, wenn man das so will. Es ist tatsächlich so, ein Stück weit zumindest. Und mit der Leibwart-Stiftung machen wir das zusammen. Und auch der liebe Herr Nervas, der Geschäftsführer der G- und Leibwart-Stiftung, ist bei uns. Herr Nervas, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, und nichts. Zuletzt freue ich mich natürlich sehr, dass Herr Professor Kottula mit seinem Team extra aus Bielefeld angereist ist, um uns heute den Vortrag halten zu können. Das schon zum dritten Mal. Sie sind zum dritten Mal hier in die Nassauischen Burggespräche involviert. Und das freut uns sehr. Und deswegen auch Ihnen und Ihrem Team herzlich willkommen hier bei uns in Nassau. Wir haben für diese Veranstaltungsreihe extra den Titel Nassauische Burggespräche gewählt und nicht Nassauer Burggespräche. Extra deshalb, weil wir die Überregionalität des Ganzen betonen wollten. Denn alle, die hier sitzen, oder zumindest ein großer Teil von ihnen, leben im Nassauer Land und sind deshalb Nassauer, auch wenn sie nicht direkt aus der Stadt Nassau kommen. Und das werden wir ja heute auch noch ein bisschen weiter vertiefen. Die Stadt Nassau feiert in diesem Jahr, und da sind wir sehr stolz drauf, 675 Jahre Stadtrechte. Die Verleihung der Stadtrechte konnten wir vor wenigen Tagen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer begehen, und ich bin immer noch sehr beseelt von dieser wunderschönen Veranstaltung, hat mir echt viel, viel Spaß gemacht. Und da sind wir natürlich stolz drauf. Jede Stadt, die Stadtrechte feiert, und wenn das schon so lange her ist wie bei uns, ist das natürlich eine tolle Sache, und es ist in der Entwicklungsgeschichte unserer Stadt ein Meilenstein gewesen. Die Urkunde, die Kaiser Karl V. aus dem Hause Luxemburg im Jahr 1348 der Stadt Nassau ausstellte, ist ein Rechtstitel, der uns als Stadt gegen die Ansprüche benachbarter Fürsten schützte. Das Stadtrecht war auch, oder mit dem Stadtrecht waren auch Marktrechte verbunden und das Recht zur Stadtbefestigung. Es konnten Handwerker, Kaufleute und Bauern ihre Waren und Produkte anbieten, und die Nassauer Bürger hatten ihr Recht oder hatten das Recht, ihr Recht vor Gericht zu suchen und auch zu erstreiten, was eine wahnsinnige einen Entwicklungsschub brachte. Das ist wirklich groß für Nassau, und da sind wir wirklich dankbar. Und das Ganze hier steht so ein bisschen in dem Zusammenhang, auch mit 675 Jahre Stadt Nassau, weil wir wollen immer so ein paar Highlights setzen über das Jahr, und das hier ist auf jeden Fall ein weiterer Highlight. Heute nehmen wir den Blick auf eine andere Epoche, und zwar die Epoche des Herzogtums Nassau. Das Herzogtum Nassau von 1806 bis 1866. Auch diese Epoche war für die Stadt Nassau sowie für das gesamte Nassauer Land natürlich von besonderer Bedeutung. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass Herr Professor Kotula heute hier ist, um uns so ein bisschen davon zu erzählen. Denn manchmal hilft der Blick zurück, um die Erkenntnis zu gewinnen, welche Weichenstellungen in der Vergangenheit stattgefunden haben, und aus diesen Weichenstellungen, aus diesen Erkenntnissen heraus dann auch Bezüge für die Zukunft abzuleiten. Deswegen freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag, lieber Herr Professor Kotula. Nassau, ein Herzogtum. Dankeschön.
Ja, also es freut mich sehr, heute in so viele Gesichter blicken zu können. Ich habe mich auch versucht, ein bisschen vorzubereiten. Ich habe mit Bielefeld telefoniert vor einer Woche. Da ging es um die Veranstaltung, hieß, naja, was können Sie vielleicht ein Grußwort machen? Sag ich, okay, kann ich machen. Wusste aber nicht, jetzt habe ich eben mal gefragt, wie viele es tatsächlich sind. Ich dachte, es sind sogar drei. Deswegen mein Zettel, den ich vorbereitet habe, den lasse ich schlicht und einfach weg. Ja, ich glaube, das macht keinen Sinn, zumal ich jetzt einiges, was ich sagen wollte, lieber Liguri, haben Sie mir schon vorweggenommen. Deswegen von dieser Seite erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Die Leifer-Stiftung fördert dieses Format, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, seit 2018, Herr Sekunde.
Ja,
korrigieren Sie mich. Und das ist jetzt das dritte Mal, die letzten drei Jahre ist es ausgefallen wegen Corona. Und ich glaube, ich kann das ruhig ansprechen, wir haben schon mal so ein bisschen diskutiert, macht das Sinn, dass wir es noch machen, weil natürlich die ersten beiden Male der Besuch leider nicht ganz so gut war wie jetzt. Aber das heute, muss ich sagen, das sprengt alle meine Erwartungen, in dem Fall im positiven Bereich. Finde ich klasse, dass Sie alle da sind. Und was das Grußwort betrifft, ich habe gedacht, na gut, wie machst du das? Da wird ja immer so ein bisschen gesagt, naja, grüß nicht gleich alle und sag, wer du bist, sondern versuch am besten das Ganze mit einer Frage so ein bisschen aufzulockern. Und die ist mir noch hängen geblieben jetzt, die liegt da zwar. Ich habe mich also ein bisschen schlau gemacht über, in dem Fall das Herzogtum Nassau, das war 1806 bis 1866, ist das richtig? Genau. Und dann steht da auch ein deutscher Staat, wenn Sie da mal gucken. Und Staat, finde ich, hört sich gewaltig groß an. Und unter anderem steht auch eine Einwohnerzahl da, die in dem Fall zur Gründung 1806 das Herzogtum hatte. Weiß jemand von Ihnen, da bitte jetzt mal die Uni Bielefeld ausgenommen, wie viele Einwohner das Herzogtum Nassau 1806 ungefähr hatte?
50.000.
Bitte? Das ist zu wenig. Gibt es noch Gebote? Einer noch.
Kommen Sie, trauen Sie sich.
Also, ich mache es kurz, es sind tatsächlich 300.000 oder 303.000, ist das, was Sie in Wikipedia finden. Und ich dachte, das ist eigentlich wenig für den Staat. Ja? Wie das tatsächlich im Kontext aussieht, lieber Professor Kottula, da hoffe ich, dass Sie jetzt so ein bisschen das vielleicht streifen in Ihrem Vortrag. Ich freue mich drauf, wünsche Ihnen allen uns einen interessanten, spannenden und kurzweiligen Nachmittag. Vielen Dank.
Ordnen. Ja, lieber Herr Denninghoff, lieber Herr Liguri, lieber Herr Nerbas, zunächst erstmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ihnen bzw. Ihren Mitarbeitern ist es ja im Wesentlichen zu verdanken, dass die Veranstaltung überhaupt so stattfinden kann. Ganz besonderer Dank gilt der G&I Leifheit Stiftung, die meinen Lehrstuhl und meine Projekte seit vielen Jahren tatkräftig, insbesondere natürlich mit doch sehr stattlichen Summen unterstützt. Und ohne diese Gelder wären viele Dinge nicht möglich gewesen. Aber erlauben Sie mir vielleicht auch, da müssen wir noch ein bisschen weiter, genau, da will ich hin, ein klein wenig Reklame zu machen. Dieses Büchchen, was Sie hier sehen, hat knappe 2600 Seiten und ist, aus dem Projekt, das die G&I Leifheit Stiftung großzügig finanziert hat, hervorgegangen. Das Buch ist auch, so viel Zeit muss sein, auch hier. Ich gebe es einfach mal rum und dann können Sie da vielleicht alle mal so ein bisschen reinschauen. Es muss keiner unbedingt alles lesen. Ja, aber schauen Sie bitte einfach mal. Ne? Das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, es handelt sich dabei um Dünndruckpapier. Der Verlag hatte sich beschwert, sonst wäre das in den Buchdeckel nicht reingegangen. Ne? Also was ich damit sagen will, ist, über Nassau gibt es eine ganze Menge zu erzählen oder zu berichten, ne? Wenn man das möchte. Ja? Ich bin von Hause aus Jurist und Verfassungshistoriker, gleichzeitig auch noch Historiker, wenn man so will, aber mein Schwerpunkt liegt eigentlich im Normalfall immer darauf, einen Staat auf seine Grundordnung hin zu untersuchen, das heißt also Verfassungen. Ja? Und in der Tat, wir sprechen auch beim Herzogtum Nassau, um das es heute gehen soll, ja, von einem Staat. Und das ist im Jahre 1806 noch nicht selbstverständlich. Das ist noch etwas Neues. Ja? Warum? Wir haben bis dahin das Heilige Römische Reich deutscher Nation, dass 1806 zumindest erstmal rein äußerlich sein Ende findet. Und dieses Heilige Römische Reich ist niemals ein Staat. Diese knapp 1000 Jahre, die das existiert hat, war das ein Feudalgebilde. Ja? Man muss sich vorstellen, feudal heißt eigentlich mit Blick auf juristische Betrachtungsweise ein zivilrechtliches Gebilde. Ja? Das heißt, eine Lebenspyramide, die eben zeigt, runter vom König Kaiser bis runter zu den Gefolgsleuten, es sind persönliche Dienst- und Treueverhältnisse, die da entstanden sind. Ganz anders als bei einem Staat, der eine öffentliche Ordnung orientiert am Gemeinwohl repräsentiert. Ja? Das muss man erstmal sehen. In Deutschland sprechen wir überhaupt erst seit 1806 von Staaten im modernen Sinne. Ja? Vorher sind diese Territorien, so muss man sie im Wesentlichen nennen, letztendlich ja, nur Lehensgebilde. Ja? Nur die außerhalb der Reichsgrenzen gelegenen Gebilde können unter Umständen schon Staaten sein. weil sie eben etwa, ja, wenn wir Frankreich oder Großbritannien sehen, aus sich heraus eine eigenständige Herrschaftsstruktur entwickeln und vor dem Hintergrund dann auch Souveränität entfalten. Aber kein einziger Landesfürst in Deutschland hat bis 1806 eine wirkliche Souveränität. Über ihm bleibt der Kaiser, egal wie mächtig der Landesfürst sein mag. Ja? Und der Kaiser ist letztendlich rein rechtlich gesehen der Lehensherr über alle. Ne? Das muss man sich klar machen. Gut, aber das vielleicht erstmal nur so vorweg. Kommen wir vielleicht erstmal zu den eigentlichen Zwecken. Nassau, ein Herzogtum. Der Titel mutet zunächst erstmal etwas kurios an, gebe ich zu. Nicht, aber ich habe mich lange gefragt, wenn wir dieses Gespräch oder diese Gespräche hier wieder aufnehmen, was werde ich Ihnen erzählen oder was soll ich Ihnen erzählen, ohne dass Sie nach 2 Minuten gleich wieder weglaufen. Das Entscheidende vielleicht, ja, ich möchte Ihnen von einem Staat erzählen, den es in der Geschichte eigentlich gar nicht geben dürfte. Der ein, wenn Sie so wollen, entweder Betriebsunfall der Geschichte ist oder ein glücklicher Zufall, wie Sie es auch immer sehen wollen. Ja, ich komme darauf zurück und Sie werden merken, ja, für diesen Zufall erweist sich dieses Staatswesen als ziemlich zäh. Ne? Und also auch bestandskräftig, ja, also es überdauert schlimme, ja, politische Krisen, Kriege. Am Ende scheitert es vielleicht ein bisschen an den Unzulänglichkeiten des Herzogs. Und deswegen ist es gar nicht so schön, wenn man in die Nachfolge des Herzogs gestellt wird. Deswegen kann ich Sie gut verstehen. Ne? Also wenn Sie da zurückhaltend sind, Herr Denninghoff, ja, wenn man dann, wie heißt es bei Max und Moritz, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Ne? So, und da ist es dann eigentlich nicht mehr so schön. Am Anfang ist das alles ganz schön, aber am Ende dann eben nicht mehr. So, dann gucken wir mal, das wird Sie heute erwarten. Erstmal werde ich ja ein paar Dinge zur Ausgangslage, ein paar grundsätzliche Dinge über das Herzogtum hier präsentieren. Dann die extrem wichtige Zeit für das Herzogtum, ja, unter oder während der napoleonischen Zeit bis einschließlich des Wiener Kongresses. Und hier dann auch ganz besonders Nassau als Staat im Rheinbund, was das ist, da kommen wir gleich drauf. Und dann hinterher nach der napoleonischen Ära, Nassau wird souveränes Mitglied des Deutschen Bundes bis 1866. Und ja, das klingt jetzt hier so richtig reißerisch, ne? Also des Herzogtums Untergang, ja, da geht es dann darum, sich ein klein wenig mal damit auseinanderzusetzen, wie kommt es eigentlich, dass dieses Herzogtum so kurios, wie es begonnen hat, am Ende genauso kurios untergeht. Ne? So, aber vielleicht ist das manchmal so. Sie kennen vielleicht den Spruch, wie der Anfang, so das Ende. Ne? Und das hat mich auch so unwillkürlich getrieben, als ich also darüber nachgedacht habe. Ja? So am Anfang ein bisschen zufällig und naja, am Ende ziemlich unmöglich. Ne? Das ist so. Gut, vielleicht erst einmal noch ein paar Bemerkungen. Wenn Sie zwischendrin Fragen haben, haben Sie keine Hemmung, stellen Sie die. Ja? Der Titel Nassauische Burggespräche ist nicht umsonst gewählt. Also das geht nicht darum, ja, wenn alles schläft und einer spricht oder so, ne, ist das Unterricht oder so. Es geht hier im Wesentlichen darum, ja, Sie sollen ja vielleicht für sich selber etwas mitnehmen, Anregungen. Sie können auch hier kritiklos werden, ich bin hart im Nehmen. Also das, da brauchen Sie keine Angst zu haben. Aber bitte, wenn Sie wirklich Fragen haben, es ist auch keine Frage so dumm, dass man sie nicht stellen darf. Ne? So, das ist einfach so, ja, man wird halt nicht klüger, wenn man vielleicht manche Dinge nicht auch verstehen möchte. Ne? Und das ist eben Teil des Verstehens oder verstehen möchtens. So, okay, Ausgangslage, ja, vielleicht erstmal ganz kurz dazu, wie kommt es überhaupt, ja, zu diesem Namen Nassau? Und dann sind wir schon wieder mittendrin. Diese wunderschöne Burg, ja, führt, ja, oder ist tatsächlich ein Stück weit dafür verantwortlich, dass es eben am Ende ein Haus Nassau gibt. Nicht? Denn ja, diese Grafen von Lauensberg, die ursprünglich hier in der Gegend herrschten, die haben ja, sich am Ende ja, zumindest nach dieser Burg tituliert. Ne? Nassau. Ja? So, das ist etwas, und das haben wir eigentlich schon, ja, wenn man so will, seit 1125, wenn man den Quellen glauben darf. Ja, erstmals erwähnt sind die Grafen von Nassau in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. So, also eigentlich ein, ja, wenn man es mal insgesamt betrachtet, uraltes Geschlecht. Ne? So, und was man vielleicht auch dazu sagen muss, es ist mitnichten provinziell, wie man immer meint. Das auch noch gleich als Anregung vorweg. Die Nassauer, sie stellen ja zwischendrin einen deutschen König, Adolf von Nassau. Die Nassauer haben auch einen britischen König, ja, so Wilhelm III. Von Oranien, ja, so, und die Nassauer, ja, oder zumindest die, das Haus der Nassauer, drücken wir es einfach mal so aus, regiert heute noch in den Niederlanden und in Luxemburg. Ja, also so gesehen mag es mit dem Herzogtum irgendwann bergab gegangen sein, aber ja, die Nassauer an sich waren Überlebenskünstler. Ne? Also das ist etwas, was man sich auch klar machen muss. Nicht alle können jetzt von Ihnen diese Adels- ja, oder Ahnentafel sehen, ne? Aber die zeigt eben schon, wie ja doch gewaltig, also, ne? Also die, dieses Geschlecht aufgestellt ist. So, man kann da schon mal einen Moment innehalten. So, aber wenn wir uns das hier anschauen, dann, das ist einfach nur für das Grundverständnis später wichtig. Wir haben also eigentlich zumindest seit Mitte des 13. Jahrhunderts eine, ja, Aufgliederung in zwei nassauische Hauptlinien. So, das sind einmal die Walramer und zum anderen die Ottonen, später auch Oranier. Genannt. Ne? So, diese beiden Hauptlinien, wenn man so will, ja, die gibt es auch hinein bis ins 19. Jahrhundert. Vom männlichen Stamm her sterben sie später aus. Ja? So, wenn wir das etwa mit Blick auf die Niederlande sehen oder auch mit Blick auf Luxemburg, eigentlich sind es später dann doch die holden Damen, die die Linie aufrechterhalten, zumindest die Herrschaft. Ne? Vielleicht komme ich am Ende nochmal dazu, wenn es um den Untergang des Herzogtums geht, nochmal kurz andeuten kann, was beispielsweise aus dem ja, dann nicht mehr als Herzog regierenden Adolf oder beziehungsweise ins Exil gehenden Adolf wird. Ne? Der hat nochmal ein zweites politisches Leben, würde man heute sagen, aber dazu später mehr. Gut, also diese Ottonen und Walramer ja, sind zunächst die Ja, oh, Entschuldigung, ja? Sie haben völlig recht, das ist einfach nur das Grafengeschlecht. Ja? Es ist noch gar nicht eine Aufteilung einer Grafschaft als solche. Ne? Das mit dem Herzogtum ist ein bisschen vielleicht nicht ganz so genau nehmen. Ne? Also, aber es ist völlig richtig, dass Sie da gleich also anfangen, den Finger in die Wunde zu legen. Es ist ja, es sind noch die Grafen, ne? Und die werden erst gefürstet im 16. Jahrhundert letztendlich, also vor dem Hintergrund. Aber hier teilen sich schon nicht über zwei ja, Brüder, die dann Walram und Otto, nicht, die dann eben den Namen für die jeweiligen Linien abgeben. Und das ist einfach nur ja, der Erbfolge geschuldet. Ne? Also dass eben der Vater also an die beiden Söhne ja, quasi die Erbmasse aufteilt. Und das passiert diesem Geschlecht in den nächsten Jahrhunderten zuhauf. Ja? Andere Geschlechter wachsen in der Zeit, werden mächtiger. Und ja, Nassau zerfasert, zersplittert eigentlich immer mehr. Ne? Es geht hier um die sogenannte Realteilung, die man lange Zeit in Nassau hat. Und während andere Geschlechter also schon längst dazu übergegangen sind, also nicht mehr gerecht auf alle Nachkommen, wenn man so will, die Erbschaft zu verteilen, sondern nur noch an den Ältesten, im Ältesten Geborenen, das ja führt halt dazu, dass Nassau zumindest als Haus innerhalb des Heiligen Römischen Reiches marginalisiert wird. Ne? Was nicht heißt, dass deswegen keine bedeutenden Persönlichkeiten mehr kommen. Wir haben das ja schon vorhin kurz von der Andeutung her gehört. Aber Adolf von Nassau hat eben ja auch noch im 13. Jahrhundert gelebt. Ne? So, und danach wird eben die Bedeutung dieses Hauses ja zumindest an sich in Deutschland nicht mehr allzu doll vorangetrieben. Man muss es so sehen. Die Bedeutung des Hauses Nassaus ist außerhalb des Reiches beziehungsweise außerhalb Deutschlands erheblich größer. Nicht? Wenn wir eben sehen, dass dann in späterer Zeit es sogar für den britischen Thron reicht, beziehungsweise ja zunächst erstmal für die Statthalterschaft in den spanischen Niederlanden und in den Niederlanden überhaupt und dann eben sogar für die Herrschaft in den Niederlanden selber. Ne? Das sind Dinge. Wichtig ist aber vor diesem Hintergrund, nach einer Vielzahl von Teilungen schaffen es Walramer und Ottonen zumindest sich auf ein, sagen wir es mal so, Erbregime zu einigen, das künftig eine weitere Aufsplitterung verhindern wird. So, man, während es die Ottonen schon 50 Jahre früher schafften, die Realerbteilung auszuschalten, innerhalb des Hauses, durch Hausgesetz, schaffen es also Walramer und Ottonen zusammen erst im Jahre 1783 im sogenannten Erbverein zu vereinbaren, dass im Zweifelsfalle überall die sogenannte Primogenitur, das Erstgeburtsrecht im Mannesstamme gelten soll, auch wenn beispielsweise eine der beiden Linien aussterben sollte, dass dann die jeweils andere Linie die Erbmasse, wenn man so will, übernimmt. Ne? Das heißt also, man führt hier die Familien wieder zusammen, ne? Zumindest erbrechtlich gesehen. Ja? Das ist ein Riesenfortschritt. Insbesondere, weil wir später dann auch erleben werden, dass alleine nur das Walramische Haus, wenn man die beiden wesentlichen Glieder nimmt, Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg, im Prinzip sonst auch nebeneinander stünden. Was sie dann aber hinterher tatsächlich nicht tun. So, wir schauen uns mal ganz kurz die Karte an. Das sind eigentlich die Territorien, die zur Zeit vor unserem Thema, wenn man so will, Nassau ausmachen in den verschiedenen Familien, Linien. Ne? So, das Ganze ist ja auch farblich entsprechend unterlegt. Wenn Sie sich mal hier die Orte angucken, dann haben Sie zumindest ein gewisses Gefühl dafür, nicht? Wo also dieses Geschlecht letztendlich herrscht. Vielleicht die Besonderheit, da möchte ich noch darauf hinweisen, dass eben gerade der walramische Teil eine breite Basis im Saarland hatte. Ne? So, dass aber im Zuge dann des Zweiten Koalitionskrieges an Frankreich verloren ging. Da komme ich in einem anderen Zusammenhang gleich noch mal drauf. So, wichtig ist zunächst der Friede von Lunéville von 1801. Da geht es darum, dass im Prinzip das Heilige Römische Reich anerkennen muss, dass alle linksrheinischen Gebiete, dass die an Frankreich fallen und dass man aber, und das ist die Besonderheit, die deutschen Territorialherren, die weltlichen Fürsten, die dort Gebietsverluste erleiden, dass man denen eine Entschädigung auf rechtsrheinischer Seite zusichert. Ja? So, auf wessen Kosten mag wohl diese Zusicherung gegangen sein? An wen hat man da wohl gedacht? Ja, also man muss sich vorstellen, links des Rheins, also betrifft ja nicht nur Nassau, sondern es betrifft ja im Prinzip ganz Deutschland. Angefangen, was weiß ich, von Mönchengladbach, Emmerich bis runter nach Trier, ja, und so weiter, Mainz, alles wird auf einmal französisch. Ne? Eigentlich bis dahin, ja, Urgebiet des Heiligen Römischen Reiches, ja, plötzlich französisches Staatsgebiet, damals noch französische Republik, nicht, ab 1804 dann französisches Kaiserreich. So, ja, was meinen Sie, wie ist das mit der Entschädigung, was stellt man sich denn jetzt laut dieses Friedens vor? Irgendwie sind ja auch die Gebiete rechts des Rheins begrenzt, ne? Die wachsen ja auch nicht irgendwie einfach so nach. Man macht das eigentlich ja auf Kosten der Kirche, ne? Also auf Kosten der jedenfalls Bistümer, die bis dahin ja eigenständige weltliche Herrschaften darstellen. Ne? Und die werden jedenfalls säkularisiert, nicht? Und so stellt man sich das vor. Eines der größten Immobilienraube, die es je gegeben hat. Ne? Das hat mit Recht nichts zu tun, sondern es ist eher etwas, was, naja, mit Macht zu tun hat. Ne? Ich mache es, weil ich es mir leisten kann. Ne? So würde man das vielleicht benennen. Das fällt natürlich einem Juristen zugegebenermaßen sehr schwer, ne? Also sich mit so etwas abzufinden. Man lebt einfach in der Rechts- oder in der Vorstellung von Rechtsregeln, ne? Und wenn die eben überbaut werden von Macht, ne, ist das immer erstmal etwas Ungutes. Das stellt nämlich uns Juristen in Frage, ne? Dann sind wir eigentlich überflüssig, wenn es nicht mehr um Ordnung geht, an die man sich zu halten hat, sondern einfach die Macht, die da drüber steht und macht, was sie will. Gut, also diese Gebietsverluste, nicht, man verhandelt dann tatsächlich 2 Jahre lang in Rastatt und versucht dann auch eine Lösung zu finden. Am Ende ist es der Reichsdeputationshauptschluss, oh, das habe ich früher als junger Student lange geübt, damit ich darüber nicht stolpere, Reichsdeputationshauptschluss, das von 1803. Dieser war dann tatsächlich in erster Linie ein, ja, wenn man so will, Entschädigungskonvent oder wenn man so will, auch ein Wiedergutmachungskonvent. Insofern, als man eben auf Kosten kirchlichen Territoriums die weltlichen Herrschaften, so gut es halt ging, entschädigt. Ja? So, da stand dann natürlich auch noch zusätzlich drin, was ist eigentlich mit den Bistümern, mit den Klöstern, mit den Insassen, was passiert mit denen? Ne? So, ja, bis heute gelten da teilweise Rentenregelungen, ne, die noch heute der Staat schuldet. Ja? Im Übrigen ist dieser Reichsdeputationshauptschluss der Startschuss des deutschen Staatskirchenrechts. Ja, also bis heute sind da bestimmte Verpflichtungen gegenüber insbesondere der katholischen Kirche festgelegt, die wir ohne weiteres rechtlich auch gar nicht beseitigen können. Ne? Das muss man halt sehen, durch viele Konkordate zwischendrin immer wieder bestätigt zwischen Staat und Kirche, aber letztendlich hier ein ganz wichtiges Datum, der 25. Februar 1803. Und Nassau ist an dieser Stelle Gewinner. Ja? Man muss es sagen, die verlieren zwar Saarbrücken, also links des Rheins, und ein paar kleinere Gebiete, auch links des Rheins, aber entweder konnte da irgendjemand nicht rechnen oder man hat ein bisschen nachgeholfen, nicht? Also damit das Ergebnis günstig wird. So ganz genau werden wir das heute nicht mehr rekonstruieren können. Jedenfalls ist es so, dass Nassau sich sowohl Usingen als auch Weilburg territorial wie auch von den Einkünften, die damals wichtig waren, die man aus den Territorien erzielen konnte, verdoppelte. Also durchaus Dinge, die wichtig sind, weil eigentlich ja hätten die walramischen Fürsten Weilburg-Usingen niemals damit rechnen können, dass sie auf einmal linksrheinisch doch erheblich verlieren und rechtsrheinisch ja, das Doppelte dazu bekommen. Ne? So, zumal auch andere natürlich drum feilschten, Gebiete dazu zu bekommen. Ja? So, es gab viele Verlierer auf der linken Seite des Rheins. So, aber Nassau hat offenbar da schon das erste Mal richtig Glück gehabt. Ne? 1804 schließen dann eben die beiden Fürsten, Friedrich August von Nassau-Usingen und Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg, einen Vertrag, der also quasi die beiden Fürstentümer politisch in einen Gleichklang bringen will. Das heißt also, man will künftig Gesetzgebung und auch Außenpolitik harmonisieren und möglichst gleichartig machen. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass dieser Friedrich August kinderlos ist und man absehbar weiß, wenn der verstirbt, wird sein Neffe Friedrich Wilhelm beides erben, beziehungsweise Nassau-Usingen erben, und ist dann eigentlich Herrscher des gesamten walramischen Teils. So, und hier arbeitet man vor dem Hintergrund schon sehr eng zusammen, zumal auch Friedrich Wilhelm deutlich jünger ist als Friedrich August. So, vielleicht nur so viel. Wir nähern uns dem Ende des Heiligen Römischen Reichs, deutscher Nation, und zugleich der Karriere Nassau als Herzogtum. Angefangen mit dem dritten Koalitionskrieg 1805. Nassau tut das einzig Richtige, was man als kleines Gebilde tun kann zwischen Großen. Man hält sich neutral und wartet erstmal ab, wer am Ende die Oberhand behalten wird. Wir wissen natürlich, wer dort die Oberhand behält, Bonaparte. Ne? So, die Österreicher, die Russen werden bei Austerlitz bös versohlt. Ne? So, die bekommen ziemlich Haue. Das sind Dinge, am Ende steht eben dann tatsächlich der Friede von Pressburg Ende 1805, in dem dann quasi der Kaiser, damals noch ein Habsburger, der Kaiser zustimmen muss, dass etwa Süddeutschland Rangerhöhungen bekommt. Also Bayern wird Königreich, Württemberg wird Königreich, Baden ist Großherzogtum geworden und so weiter und so fort. Ja? Auch Nassau sucht vor dem Hintergrund seine Chance. Und ganz geschickt, man sieht also, mit Napoleon kämpfen heißt siegen. Ja, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Also außerdem ist man natürlich unmittelbarer Nachbar Frankreichs. Nicht? Also links des Rheins, auf der anderen Seite, ne, ist man in Mainz nicht französisch. Ja? Und das ist etwas, die Franzosen sind unheimlich nah dran. Man kann sie nicht reizen, man darf es nicht tun. Also es bleibt am Ende wenig übrig. Man schließt ein Geheimabkommen ab, das etwa gegen die Abtretung von Castell den walramischen Fürsten die territoriale Integrität zusichert. Das heißt also, man hat so etwas wie eine Bestandszusicherung seitens Frankreich bekommen. Die ist natürlich streng genommen nicht viel wert, weil andere Staaten haben die vorher auch schon bekommen und die finden sich dann eigentlich im Königreich Westfalen oder im Großherzogtum Berg wieder. Das sind später Dinge. Aber immerhin ist das ein guter Schritt, um tatsächlich erst einmal so etwas wie eine gewisse Bestandssicherheit zu bekommen. Zu der Zeit, als Bonaparte Europa permanent mit Kriegen überzieht, ist alleine schon das Überleben eines Gemeinwesens unabhängig, das unabhängige Überleben ein Zweck an sich. Ja, das muss man sehen. der ja, erste Konsul bzw. dann Kaiser ab 1804 ist unberechenbar. Ne? Und den Launen ist man ganz schnell ja, ausgesetzt. Und wehe dem, er hat einen auf dem Kicker. Das zeigt sich auch mit Blick auf Nassau. Und ich sage das auch nur deshalb, weil es nochmal eine Rolle spielt. Und wehe dem, er hat jemanden auf dem Kicker. Nassau zeigt nämlich später sehr viel Wohlverhalten gegenüber Frankreich. Das könnte man heute auch durchaus als Anbiederung verstehen, aber natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass man einfach politisch überleben. Gut, okay, wenigstens hier, 1806 ist eben im August das Heilige Römische Reich deutscher Nation zumindest faktisch erst einmal am Ende. Ja? Der Kaiser Franz II. Legt seine Krone nieder und erklärt dabei auch noch das Reich für erledigt. Ja? Und entlässt alle Reichsbeamten aus ihren Eiden und Ämtern. So, diese Krone musste niedergelegt werden, weil Bonaparte mit dem Einmarsch in Wien gedroht hat. Ne? Also das heißt, also Österreich hatte gerade mal wieder einen Krieg verloren und man konnte eben ja in dem Moment sich dagegen auch gar nicht wehren. Also machte ja der Kaiser das, was ihm letztendlich aufgegeben war. Rein rechtlich gesehen war das Reich natürlich noch nicht beendet. Das war eben einfach nur juristisch gesehen handlungsunfähig geworden, weil es eben jetzt keine Akteure mehr gab, die für dieses Reich gehandelt haben. Aber eben, ja, man hätte es jederzeit wieder auferstehen lassen können, aber es ist nie wieder auferstanden. Deswegen ist es später, spätestens auf dem Wiener Kongress, endgültig beerdigt worden. Gut, okay. Was dann allerdings passiert, ist wirklich bemerkenswert. Die Rheinbundsakte. Nassau wird Mitglied des Rheinbundes, dem ersten Staatenbund auf deutschem Boden. Ja? Zwischen 1806 und 1813, 14, je nachdem, wie man das datieren möchte. Hier muss man dazu sagen, diese Rheinbundsakte ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den einzelnen deutschen Staaten zum Zusammenschluss zu diesem besagten Bund. Bonaparte ist Protekteur, heißt es in der Originalfassung, also quasi der Beschützer dieses Rheinbundes, ist gar nicht selber Vertragspartner, aber alles in diesem völkerrechtlichen Vertrag ist auf ihn zugeschnitten. Ne? So, Außenpolitik darf kein Staat selber machen, erster Punkt, sondern das macht Frankreich alleine. Wann Krieg und Frieden herrscht, bestimmt auch Frankreich alleine. Was allerdings für die einzelnen Staaten herauskommt, ist auch nicht schlecht. Man bekommt die vollständige Souveränität nach innen. Das ist keine Kleinigkeit. Bis dahin haben ja in jedem Territorium des Heiligen Römischen Reiches Adlige, bestimmte Bauern, wohlerworbene Rechte, ne? Also die sie auch behaupten können gegenüber der Obrigkeit und Ähnliches. Mit dieser Souveränität nach innen ist es jetzt plötzlich so, der Herrscher steht quasi das erste Mal überhaupt in Deutschland rein absolutistisch über dem Recht. Er kann alles verändern, wie er möchte, ja, jedenfalls nach dem Wortlaut der Rheinbundsakte. Das Heilige Römische Reich ist aufgelöst aus Sicht Bonapartes. Und so gesehen haben wir hier eine ganz schmale Zeit zwischen 1806 und 1813, 14, die es in Deutschland, zumindest unter den Rheinbundstaaten, ja, wo es eine Herrschaftsform des reinen Absolutismus gibt. Wahrscheinlich nicht einmal so krass, oder weniger krass als unter Ludwig dem 14. in Frankreich. Ja? Hier steht man wirklich über dem Recht. Man kann jederzeit als Fürst, als Landesherr hier die inneren Verhältnisse verändern, und zwar ohne, dass es der Zustimmung oder der Klage anderer Bedarf, dass die also dagegen opponieren können oder ähnliches. Wenn man immer so hört, Preußen sei ja schon im 18. Jahrhundert absolutistisch regiert gewesen, ist das völliger Unfug. Selbst da existierten noch Stände, die ab und an, auch wenn sie nicht einberufen wurden, aber sie waren von Rechts wegen wenigstens da. Ne? Und hier aber ja, existieren nicht mal mehr diese Stände. Ne? So, Nassau ist also unter diesen beiden Fürsten, ich komme gleich darauf zurück, absolutistisch regiert. Ne? Diese Fürsten sind allmächtig in ihrem Gebiet. Nach innen, nach außen haben sie gar nichts zu melden. Ne? So, und jetzt wird es spannend. So, die Rheinbundsakte selber erklärt ja die Mitgliedstaaten für souverän. Ne? So, aber tatsächlich nur nach innen, wie ich eben gesagt habe, das nutzen hier die beiden Herrscher, Friedrich August und Friedrich Wilhelm. Seit 1804 ja, verabreden sie ja, alles gemeinsam zu machen. Ne? Hier, ja, dass sie ihrem Volk ja verkünden, dass sie jetzt souverän seien, ne? Als souveräne Herrscher herrschen würden. Und ja, das ist, wenn man so will, etwas, was schon bemerkenswert ist. Nassau ist eins von 16 Gründungsmitgliedern dieses Rheinbundes. Der Rheinbund bezweckt letztendlich, da komme ich gleich nochmal drauf zurück auf die Karte, der Rheinbund bezweckt letztendlich ja die französische Herrschaft auf deutschem Boden zu, ja, man könnte sagen, verewigen. Das ja? Alles gut, ich bin für alles offen, kein Problem. Ne? Danke.
Ich habe auch eine Frage.
Ja.
Weil ich vorhin die Frage oder den Text hatte mit den Einwohnern, waren da 3000.
Ich komme gleich.
Da kommt die zu.
Ja. Ich wollte das nur im Zusammenhang mit dem Militär bringen, weil das ist eigentlich die Hauptpointe, wenn es um den Rheinbund geht. Und da macht das dann auch Sinn. Ja, jedenfalls eins von 16 Gründungsmitgliedern. Nassau wird Herzogtum, ja, durch die Rheinbundsakte. In der Rheinbundsakte steht drin, nicht, dass der Fürst von Nassau-Usingen als Chef des Hauses, des Weimarischen Hauses, den Herzogtitel führen darf, ne? Und da eben ja sein Neffe aus Weilburg als Fürst ihn beerben wird, wird eben am Ende der dann Herzog, nicht? Aber man bemisst eben das Gemeinwesen dann an diesem höchsten Titel, den ein Herrscher führt, und deswegen wird das Ganze zum Herzogtum Nassau. Ja, so. Und jetzt ganz kurz tatsächlich zu den Einwohnerzahlen. Die sind ja sowohl im Rheinbund als auch später im Deutschen Bund einfach falsch. Ja, so. Man muss sich das vorstellen, an diesen Einwohnerzahlen orientierten sich die Gestellungspflichten für Soldaten. Ja, 1% etwas später im Deutschen Bund, bei Bonaparte waren es dann 1,5-2%. Die man für Frankreichs Feldzüge stellen musste. Und da war man naturgemäß eigentlich eher auf niedrige Zahlen aus. Ne? Also man schätzt eigentlich für die Rheinbundzeit, ich meine zumindest die nassauischen Angaben, die offiziellen lauten auf 270.000, ja, Einwohner. Ne? So, zur deutschen Bundzeit sind es dann später etwas über 300.000. Da sind wir mit ihrer Zahl dann so halbwegs im Reinen. Nicht, aber hier ist es noch ja deutlich runter, jedenfalls für einen kleinen Staat. Ne? So, aber Nassau ist ja der größte unter den kleinen. Ne? So, das muss man ganz klar sagen. Wir machen jetzt erst einmal an dieser Stelle, würde ich sagen, eine 10-minütige Pause für diejenigen, die ja entweder irgendwelchen Bedürfnissen nachgehen müssen, eine rauchen wollen. Und ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns in 10 Minuten wieder hier. Ja, und setzen das Ganze dann in hoffentlich bleibender oder gleichbleibender Frische fort.
But she moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky.
Es ist ja gar nicht schlimm, wenn jemand noch irgendeinem Bedürfnis frönen muss oder so. Hauptsache, das passiert halbwegs diskret. Ne? So, ich nehme das ja sonst gar nicht persönlich. So, okay, also zu dem... Ich hatte doch eben noch lustig, doch, hier ist er. So. Gut, also dieses Herzogtum Nassau... Nassau verdankt dem Rheinbund, wenn Sie so wollen, oder Bonaparte. Ne? Also den, ja, diese Titulatur Herzogtum. Ne? Also 1806 ist tatsächlich dann auch ja dieses Gründungsdatum. Ne? Das ist erstmal ganz wichtig. So, und jetzt sehen Sie auch hier mal, das ist im gesamtdeutschen Kontext nicht dieses Herzogtum. Also wenn ich da... Hier dieser kleine Zahn, der hier reinragt, das ist die Grafschaft Katzenellenbogen. Ne? Hört sich kurios an, ne? Aber die kommt später auch noch zum Herzogtum dazu. Ne? Aber zu der Zeit im Rheinbund oder zu Rheinbundszeiten hält Bonaparte also dieses kleine Stückchen wie so ein Stachel im Fleisch zurück. Ne? Obwohl er genau weiß, seine engen Verbündeten in Weilburg und Biedrich ja, hätten das ganz gern, ne? Also dieses Stück. Aber er lässt sich da auch gar nicht drauf ein. Gut, egal, ja, vielleicht doch nochmal zurück. Ja, so, wenn Sie sich mal ringsherum, Bund ist schöner, wenn Sie sich das mal anschauen, nur zur Orientierung kurz. Hier ist die Rheinlinie, ne? Frankreich, also das ist seit 1791 quasi. Gehören Trier, Koblenz, Köln, Düsseldorf und so weiter zu Frankreich. Ne? Jetzt kommt noch etwas dazu. Hier der Norden Deutschlands, der bleibt zunächst bis 1810 etwa noch deutsch regiert, auch Großherzogtum Oldenburg und so weiter. Dann passiert etwas, was ja, quasi Norddeutschland über Nacht zur französischen Provinz macht. Ja, so Hamburg, Bremen, Emden und so. Ne? Das werden plötzlich ja, französische Städte. Wenn Sie, vielleicht mal ein Tipp, wenn Sie heute mal ein Wappen von Hamburg oder Bremen sehen, also den Schlüssel oder diese Hammerburg, ne? Und darunter ist eine kleine gelbe Biene, dann wissen Sie, das ist aus der Rheinbundzeit, das ist aus der bonapartistischen Zeit. Ja? Das ist die Zeit, da gehörte Hamburg oder Bremen oder andere Städte zum französischen Kaiserreich. Nicht? Die Biene ist eben Napoleons Wappentier. Ja?
Wenn ich nicht falsch liege, Sie meinten ja gerade Düsseldorf würde dann mit...
Nein, schon, Düsseldorf gehört zu Bern. Alles gut, dass Sie nachfragen. Ja, aber ich wollte ja auch nur, dass Sie aufpassen. Ne? So, alles gut, Sie merken schon. Ne? Also keiner ist gegen alles gefeit. Nein, Düsseldorf ist ja, also wenn Sie so wollen, die Hauptstadt des Großherzogtums Bern. Ne? Um Himmels Willen, nein, das wollen wir gar nicht erst in die, ja, in die Breite kommunizieren. Das wäre einfach falsch. So, da haben wir völlig recht. So, aber wenn Sie sich das hier nochmal anschauen, Norddeutschland, auf einer Linie etwa von Minden bis Lübeck, ja, wird 1810 im Rahmen des sogenannten Senatus Consult von Bonaparte annektiert für das französische Kaiserreich, ja, und bleibt eben bis zum Ende, ja, der bonapartistischen Herrschaft Teil Frankreichs, nicht, bis eben der Stern sinkt und ja, alles, was eben nicht Preußen und nicht Österreich ist, ist am Ende in Deutschland der Rheinbund. Ja, so, da alles andere gehört eben zu oder als Rheinbundstaat mit dazu. Deswegen vielleicht nochmal das zur Erläuterung. Wenn Sie sehen, der Hauptgewinner in Deutschland, ja, ist eindeutig Bayern. Ja, so, hier sogar in seiner größten Ausdehnung, so viel Zeit muss jetzt sein, das hilft nicht, mit Tirol, ja? Nicht 1808 bekommt Bayern sogar vorübergehend Tirol, ja? Aber dann so Andreas Hofer und Co., die sorgen dafür, dass die Bayern damit nicht sehr glücklich werden. Ne? Aber abgesehen jetzt hier von ja, dem Tiroler Teil, ist die heutige, ja, und dann nochmal von Coburg absehen hier oben, ist die heutige Form Bayerns so geblieben, nicht wie Bonaparte, also wie sie unter Bonaparte ja, zustande gekommen ist. Die Bayern haben gelernt, mit Bonaparte zu kämpfen, heißt zu siegen, ne? Und auf der Seite des Gewinners zu sein. Und Bonaparte zeigte sich großzügig gegenüber seinen ja, Bündnispartnern. Nicht? Seit 1804 ist Bayern etwa auf der Seite Bonaparte, nicht? Bogenhausener Vertrag. Für diejenigen, die es interessiert, das Großherzogtum Baden hier vervierfacht seine Größenordnung, also unter Bonaparte. Ja, es ist eine kleine Landgrafschaft um Karlsruhe herum, ne, Durlach und so weiter. Nicht? Also, und plötzlich haben wir hier von Mannheim bis zum Bodensee runter nicht einen langen Landschlauch. Ja? Auch Württemberg hier konsolidiert sich. Ne? Das sind so Dinge. Ja, Nassau ist dabei natürlich auch ein Gewinner. Ne? Auch durch die Rheinbundsakte kriegt man nochmal ja, an Territorium, ich würde mal sagen, ein Viertel dazu. Nicht so viel wie die anderen, ne? Also die süddeutschen Verbündeten. Aber Nassau ja, ist ja auch als Bündnispartner, wie wir gleich hören werden, deutlich ja, unwichtiger, in Anführungsstrichen. Nicht? Ist einfach zu klein. Ne? Aber wir stellen auch gleich fest, dieser Staat, ja, das übergehen wir jetzt mal, wir müssen ein bisschen schneller werden, jetzt einfach, das hilft nichts. Ja, erstmal der Gebietszuwachs, hier haben Sie vielleicht nochmal, wenn man so will, die verschiedenen Landesteile. Wenn noch jemand fotografieren möchte, möge er es bitte schnell tun. Okay, alles gut, dann machen wir weiter. So, jetzt kommen wir nämlich zum Kernpunkt heute, jetzt, wenn es um jedenfalls den Rheinbund und Nassau geht. Nassau, ich hatte vorhin beim Rheinbund schon angesprochen, im Prinzip ist dieser Rheinbund ein Mechanismus für Bonaparte, um ja, Deutschland
dominieren, beherrschen zu können. Nicht? Also das ist ein Hegemonialinstrument. Ne? Hier soll französische Kultur, Lebensart und auch französisches Rechtsverständnis auf Dauer herrschen. Ja? So, und wenn Bonaparte tatsächlich ja, seine Herrschaft hätte behaupten können über einige Jahrzehnte, dann wäre eben heute vieles anders. Dann hätten wir vielleicht in weiten Teilen unseres Landes das Schicksal der Elsässer geteilt. Ja? Als vielleicht ja, deutsch sprechende Franzosen. Nicht? Das sind Dinge, die vielfach so ja, kaum kommuniziert werden. Aber das ist Sinn und Zweck dieses Rheinbundes. Ja? Diese Ausdehnung Frankreichs. Man weiß, dass man die Deutschen, die an ihrer Zahl viel größer sind als die Franzosen, ja, also dass man die nicht einfach nur dominieren, besetzen kann auf Dauer, das geht nicht. Aber man kann eben durch ja, die französische Lebensart, Kultur, durch Entfeudalisierung und viele Dinge mehr, Frankreich ist zu der Zeit unendlich moderner als ja, der vielleicht etwas angeschlagene Bruder rechts des Rheins. Ne? So, das ist halt einfach so. Und Sie sehen es ja auch schon daran, erstmal hat man sich an die deutschen Gebiete links des Rheins gemacht. Ja, auch nicht gerade eine Kleinigkeit. Ne? So, die ganzen Rheinlande sind quasi mal mit einem Schlag nicht an Frankreich gegangen. So, aber hier jetzt Teil dieses Rheinbundes war eben auch ja, Militärgestellung. Ne? Bonaparte, und das zeigt eben auch, wie wichtig diese Feststellung der Hinweis ist, nicht? Dass man eben ja, diesen Rheinbund zur Herrschaftsunterstützung und Ausdehnung Frankreichs brauchte. In der Rheinbundsakte gab es jenen Artikel 38, der eben festlegte, wie viele Soldaten jeweils der einzelne Mitgliedstaat zu stellen hatte. Das ging in Anlehnung an die Einwohnerzahl, ne, so verhältnismäßig. Und Nassau ja, hatte, und das war eigentlich zunächst erst einmal recht seltsam gemacht, in dem Artikel 38 als ja, größter unter den kleinen verbündeten Staaten für die kleineren im Prinzip die Verantwortung mit zu übernehmen, 4000 Mann zu stellen. Das ist eine Menge Holz für ja, ein Land mit ja, 270.000 Einwohnern. Ne? Gut, am Ende sollte es eigentlich rein rechnerisch nur 1680 sein. Das wäre noch ja, im Rahmen so des Üblichen gewesen. Was Nassau aber machte, es stellte unermüdlich ja, neue Truppen. So, was passierte mit dieser Truppengestellung? Das ist das eigentlich Spannende. Diese Truppen, die da Nassau aufstellte, in immer neuer Variante, die halfen Bonaparte bei seinem Krieg. Ja, das waren eben Regimenter, die Bonaparte zur Verfügung gestellt wurden, die in die französischen ja, Truppen eingegliedert wurden, die dann, was Nassau anbelangt, zumeist in Spanien zum Einsatz kamen. Ja? Und Spanien war der grausamste Krieg. Schauplatz überhaupt, das muss man sagen. Dort kommen eben so Begriffe wie Guerilla und ähnliches her. Ne? So, die französischen Truppen hatten in Spanien absolut die höchsten Verluste. Ja? Also von allen Teilen in Europa, wo sie eingesetzt wurden, der Krieg war besonders brutal, der Krieg war besonders verlustreich. Das ging eben, ja, man sagt sogar, Soldaten, die in die Gefangenschaft der Guerilla geraten sind oder geraten drohten, die erschossen sich lieber selber, ja, als dass sie in Gefangenschaft gingen. Da war von Häutung die Rede, da war von Fählung und allem Möglichen. Also all das, was man sich so an bestialischen Dingen vorstellen kann, das sollte abschrecken. Ja? Umgekehrt zeigten sich dann auch die französischen Besatzer nicht gerade zimperlich. Ne? Also man versuchte, Exempel zu statuieren. Aber das war im Prinzip nur eine Schraube, die nach oben ging, jedenfalls die Verluste waren immens. Ja? Und nicht etwa, dass man sich dann hätte hiermit rausreden können, wir haben irgendwann ja als kleine Staaten nur die 4000 Mann geliefert, die ihr wollt. Ja? Sondern Bonaparte hatte da eine ganz andere Lesart. Er sagte, ihr habt dafür zu sorgen, dass ich immer 4000 Mann von euch habe. Das heißt also, wenn Verluste da sind, habt ihr die gefälligst aufzufüllen. Ja? Also Sie ahnen schon, es kommt dann am Ende ein
eine Vielzahl von diesen Truppen raus. Ja? Und was eigentlich hier das Perfide ist, der Herzog bzw. der Fürst, also die beiden zusammen, hat auch überhaupt keine Hemmung, immer wieder Soldaten auszuheben. Sie machten es. Ja? Das wurde quasi, wenn man so ein bisschen will, weiter, ja, das wurde, wenn man so will, zur Staatsräson. Ja? Gut, man kann natürlich heute leicht darüber sich mokieren und sagen, die haben da also reihenweise Landeskinder verheizt, ja, immer wieder Bonaparte zugeführt und die wussten eigentlich auch genau, wo die hingehen, ne, und was mit denen dort passiert. Trotzdem haben sie es gemacht. Ja, man muss sich vorstellen, die hatten kaum eine Wahl. Jedenfalls fürchteten sie, wenn wir uns nicht besonders willfährig zeigen, wird er uns einfach verschlucken oder ans Großherzogtum Berg anschließen oder was auch immer. Dann sind wir unsere Herrschaft los. Ja? Das heißt also, diese Abwägung und diese Angst, ja, man könnte ganz schnell seine Unabhängigkeit verlieren, führte dazu, wir liefern lieber mehr als zu wenig. Ne? So, das ist aus heutiger Vorstellung, wenn wir ins Moralisieren kommen, nicht schön. Ne? Gar keine Frage. Ja? Aber seinerzeit hatte man auch bei diesen Dingen relativ wenig Hemmung. Das muss man einfach sagen. Nicht außerdem, was waren schon ein paar tausend Soldaten? Ne? Das ist einfach, na, dann springen die eben über die Klinge im Zweifelsfalle. Krieg gehörte eben normal dazu. Ja? Später sagt ja Clausewitz selber noch, nicht? Ja, dass Krieg lediglich die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sei. Ja? Und das hat eigentlich in Deutschland bis 1918 gegolten. Ne? Und naja, von Hitler wollen wir gar nicht sprechen, ne? Also in dem Zusammenhang. Aber jedenfalls ist dieses Selbstverständnis im 19. Jahrhundert durchweg etwas ganz Normales. Ja? Also Krieg zu führen ist jedenfalls nichts Verwerfliches. Das muss man sich sagen. Das geht gar nicht um Rechtfertigung dabei, sondern einfach, dass man merkt, wie haben die Menschen damals gedacht, wie tickten die. Ja? Das ist etwas. Es geht auch nicht darum, jetzt selbstgerecht jemanden zu verurteilen. Man kann aus Geschichte nichts lernen, wenn man nicht bereit ist, ja, zu verstehen, wie die Menschen oder warum die Menschen zu der Zeit so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ja? So, und sie sind halt Kinder ihrer Zeit. Sie haben eine ganz andere Erziehung genossen. Ja? So, die kommt nicht im Internet, alles mal schnell nachgucken, sondern da waren eben, ja, der Horizont war meistens relativ eng, vielleicht meistens nur bis an die nächste Dorfgrenze. Ne? Das muss man halt einfach sehen und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur in den zeitlichen Kontext gestellt. So, aber immerhin, neben dieser ja, bis zur Perfektion entwickelten Militärgestellungsmaschinerie, die Nassau bis 1812 entwickelt, ja, gibt es eben auch eine Reihe von gesellschaftlichen Reformen, die will ich auch nicht unterschlagen. Also, wenn Sie sich mal die Liste anschauen, es sind nur einige, ja, aber die sind auch durchaus bemerkenswert, insbesondere hier auch das Edikt zur Aufhebung der Leibeigenschaft. Wir erinnern uns vielleicht, in Preußen passiert das auch nicht viel früher, ne? Also parallel dazu, ja. So, und da lernen wir immer etwas für die steinhardenbergischen Reformen, ja. Aber die Rheinbundstaaten, ja, in denen passiert Ähnliches parallel zeitlich, ja. Preußen guckt sich das sogar im Wesentlichen von Frankreich ab, ja, um sich zu reformieren. Und natürlich die Rheinbundstaaten versuchen, so viel wie möglich ja, von französischem Vorbild ja, zu übernehmen, zu implementieren. Das ist einfach wichtig, das ist überlebenswichtig. Ja. Man will zeigen, dass man reformfähig ist, dass man nicht im Feudalismus hängen bleibt. Ne. In Frankreich ist das mit dem Code Civil längst Vergangenheit. Dass man eben das Feudalsystem längst abgeschafft hat, ne? Nicht nur Leibeigenschaft, sondern überhaupt den Feudalismus, der existiert schon längst nicht mehr. Ne? In Deutschland werden die letzten Elemente des Feudalismus wann abgeschafft? Was meinen Sie? Bitte?
1848.
Ja, sehen Sie, wir haben schon ganz unterschiedliche Zahlen und keiner hat es ganz genau getroffen. Am 1.1.1900 mit dem Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzes. Ja? Also, ne? Da ist also, bis dahin hat man noch die letzten Elemente des Lehenswesen, ja? Also feudal, ne? Familienfideikommisse und viele Dinge mehr. Also, auch das, ja, durchaus spannend. Ja, so bei einer rechtsgeschichtlichen Vorlesung kriegt man sowas dann irgendwann mal mit. Ne? Aber da sind wir ja heute nicht. So, okay. Also, Steuerwesen wird reformiert, Umstrukturierung der Verwaltung, das gelingt sogar richtig gut. Gewerbefreiheit, auch das ist etwas, das meinen Sie. Das hört sich immer erstmal so simpel an, Gewerbefreiheit. Ne? Aber bis dahin haben wir was? Was meinen Sie? Was ist eigentlich, weshalb ist das so bemerkenswert, dass plötzlich Gewerbefreiheit aufkommt und die einen Wert an sich schon darstellt? Wir haben vorher eben die Zünfte, ne? Und das Zunftwesen. Und das engt alles ein. Nicht nur die wenigen Handwerker, also die unter sich quasi nicht alles andere abschotten, ne? Und viel Wettbewerb verhindern untereinander. Nicht? Also auch Wirtschaftskraft, die sich entfalten kann. Ja? Das ist ganz wichtig. Und die Gewerbefreiheit räumt eben damit auf. Ne? Also es wird gut, es gibt zwar Meister weiterhin, Gesellen und so weiter, aber jetzt eben kann es grundsätzlich jeder werden. Ne? Und das ist schon ein großer Unterschied. Vorher waren das eben ganz eng Zunftschranken. Ne? Und es war von der Willkür der Zunftmeister abhängig, ob man jemals überhaupt ein Handwerk, etwa schon als Geselle oder sowas, dann hinterher auch, ob man sich überhaupt betätigen durfte. Gut, so, dann gucken wir mal weiter. Ja, hier, vielleicht kennen Sie solche Bilder. Das stellt hier unseren Bonaparte dar. Es ist also nicht ganz so warm wie heute offenbar. Wir sehen das. Ja, es ist der Russlandfeldzug. Ne? Also Synonym gilt ja bekanntlich immer so ein bisschen für den Anfang vom Ende. Ne? Also der bonapartistischen Herrschaft. In der Tat, nach dem Untergang der großen Armee in Russland, wissen Sie in etwa, wie viele wiederkommen von den 600.000?
Ja. 60.000?
Ja, wenn wir die Franzosen mitzählen, ja. Ne? Das ist richtig. Also ne, überlegen Sie sich das mal, von knapp 600.000 Mann, 60.000. Ja? Ne, das ist also, das ist eine Quote. Ne? Also da kann man schon mal innehalten. Ne? Das ist klar. Also das war ein Riesendesaster. Ne? Und die wenigsten haben sich nicht gekämpft, sondern die sind einfach umgekommen, Mangel, Kälte, ja, allenfalls Überfälle. Also die Verhältnisse müssen extrem brutal gewesen sein. Ne? Gut, aber nichtsdestotrotz, das führt dazu, dass letztendlich erst Preußen anfängt, sich mit Russland zusammen gegen Bonaparte aufzulehnen. Es gibt alsbald mit Unterstützung Großbritanniens eine antinapoleonische Allianz. Österreich gesellt sich dazu und Nassau als stets Österreich nah schließt auch einen Allianzvertrag mit der antinapoleonischen Koalition. Ja, wenn auch erst relativ spät, ne? Aber immerhin, man lässt sich auch auf die Seite ziehen. Was wichtig ist in dem Zusammenhang, Nassau kommt natürlich wieder in das gleiche Dilemma. Mit der Allianz verpflichtet man sich wieder Soldaten zu stellen. Dieses Mal aber nicht für Napoleon, sondern gegen ihn. Ne? So, das sind so Dinge, so ist die Politik. Ja? Und natürlich ist es wieder so, dass auf den Kriegsschauplätzen auch nassauische Soldaten verbluten. Ne? Das ist also nichts Neues. Gut, was also dann allerdings wichtig ist, dieser Rheinbund ist für sich genommen eine Episode für Nassau, aber extrem wichtig, weil es überhaupt erst einmal als Staat konstituiert wurde, jedenfalls als Staat im modernen Sinne, ne? Und als Herzogtum im Kreise der anderen sich etablierte. Also so ohne weiteres konnte man jetzt nicht mehr, wie noch vor 1806, drüber nachdenken, braucht man die überhaupt noch? Ne? Oder schicken wir die vielleicht jetzt doch in die Mediatisierung? Nein, hier war es jetzt so, der Bestand Nassaus stand nach dem Allianzvertrag und dem Sieg über Napoleon nicht mehr in Frage. Ne? Man würde eben in ein künftig neu zu ordnendes Deutschland, das würde ein Staatenbund sein, das stand schon fest durch den Rieder Vertrag von 1813, den die Bayern mit Österreich und Preußen geschlossen hatten.
Hier stand nämlich drin, dass man Bayern im Falle des Übertritts in die antinapoleonische Koalition die bisher gewonnenen Territorien garantieren würde. Und dass Bayern also sich nur damit einverstanden erklären müsste, in einen künftig zu bildenden deutschen Staatenbund einzutreten. Das heißt also, das, was die Fürsten in den Befreiungskriegen versprochen hatten, insbesondere der preußische König, dass man sich hinterher für einen deutschen Nationalstaat einsetzen würde, ne? Also wenn nur der böse Bonaparte also besiegt worden wäre, das war eigentlich rein rechtlich schon längst tot. Ja, es war eine reine Lüge, aber wenn man so will, vielleicht eine Notlüge. Ne? Also damit man die Motivation, jedenfalls den Widerstand gegen Bonaparte, also zum Äußersten treiben kann. Ne? Jedenfalls auch das spannend. Ich meine, die Zeitgenossen werden das eher weniger wahrgenommen haben. Wer hat schon von dem Rieder Vertrag gehört, ne? Oder von ähnlichen Dingen? Aber immerhin der Pariser Frieden, der erste, nicht? Also der geschlossen wurde, nachdem Bonaparte bei Waterloo besiegt worden war. Auf dem wurde unter anderem festgelegt, dass ja auf einem Kongress in Wien nicht etwa Frieden geschlossen wird, sondern der in Paris geschlossene Frieden vollzogen werden soll. Und Vollziehung heißt hier in dem Zusammenhang, dass man eine neue Friedensordnung für Deutschland und Europa schaffen will. Ja? Man ist also der Kriege müde. Nicht? Also Bonaparte hat anderthalb Jahrzehnte lang Europa in Atem gehalten, hat etwa 5 Jahrgänge junger Männer fast vollständig ausgerottet. Das muss man eben auch dazu sagen. So gesehen, wenn es unter ja, tatsächlich Kriegsführungsgesichtspunkten geht, ist Bonaparte schlechter, auch wenn er militärisch durchaus geniale Züge hat. Ne? Und man bis heute eben in den Generalstabslehrgängen zu Recht also seine Kriegsführung lernt und ähnliches. Nicht? Das ist so, aber auch diese andere Seite darf man nicht letztendlich verschweigen. Bei Waterloo ist Folgendes passiert. Nach der Schlacht liefen britische Grenadiere über das Schlachtfeld und guckten in die Gesichter, also insbesondere der gefallenen Franzosen. Und dann fiel immer wieder dieser Satz, oh Gott, das sind doch noch Kinder. Ja, das waren teilweise nur 16-Jährige, die er da aufgeboten hatte. Die anderen waren längst irgendwo in Europa auf den Schlachtfeldern geblieben, da war nicht mehr viel übrig. Das zur Heroisierung Bonapartes. Ja, also auch das. Ne? Also bei mir schlagen ja immer zwei Herzen in einer Brust. Einerseits der, ich sag mal, geniale Militär, ne, wenn es um Strategie geht, und auch der geniale Politiker, auch der Reformpolitiker, auf der anderen Seite aber auch der, der einfach entsetzlich ins Leid gebracht hat. Nicht? Ein Aggressor, wie es ihn eigentlich selten in der Geschichte gegeben hat. Ne? Auch das ist eben Bonaparte. Ja? So, jeder mag sich da selber ein Bild drüber machen oder es sehen, wie er will. Ne? Aber für mich ist das eine ziemlich zweischneidige Sache an dieser Stelle. Gut, also jeweils dieser Wiener Kongress soll eine Friedensordnung für Europa schaffen. Mit Blick auf Deutschland heißt das, es wird ein Staatenbund entstehen, nicht? Zu dem auch Nassau gehören wird als Herzogtum. Und Nassau ist also Gründungsmitglied des Deutschen Bundes. Dieses Mal aber ohne Angst, irgendwie die Selbstständigkeit verlieren zu müssen oder ähnliches. Also ist gleichwertig oder gleichberechtigtes Mitglied in einem Bund von zunächst 39 Staaten. Ja, so, auch hier wieder ein völkerrechtlicher Vertrag, der unter den Mitgliedern geschlossen wird, unter Federführung oder besonderen Mühen von Clemensfürst von Metternich, nicht dem österreichischen Staatskanzler, der also in Wien auf dem Wiener Kongress eben auch, wenn man so will, federführend dafür sorgt, dass in Deutschland eine ganz bestimmte, nämlich seine Rechtsordnung eingeführt wird. Immer in Abstimmung mit dem britischen Außenminister Lord Castlereagh, der eben von der Balance of Power träumt. Also auf dem Kontinent, so von der Insel aus gesehen, gäbe es 4 Großmächte und Großbritannien sei die 5. So, und es ist meistens anzunehmen, dass auf dem Kontinent ein Patt herrschen würde, ne? Österreich, Preußen, Frankreich, Großbritannien und wen haben wir jetzt noch vergessen? Wer hilft mir? Bitte? Österreich hatten wir schon. Russland, danke, Russland war wichtig. Ja, so, den hatten wir jetzt, den hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. So, also diese vier waren letztendlich diejenigen, die sich auf dem Kontinent bekriegten. Großbritannien war relativ unangreifbar, ne? Schien ja auch selbst noch im 20. Jahrhundert trotz Flugzeugen nicht möglich zu sein, ne? So da zu landen. Wie auch immer, jedenfalls hier, ja, dachten die Briten, wir bilden das Zünglein an der Waage. Ne? Wenn die sich bekriegen, also sind diejenigen die Sieger, auf dessen Seite wir uns schlagen. Also diese Balance of Power, das ist etwas, was in der Neuordnung auf dem Wiener Kongress zum Tragen kommt. Und hier haben wir dann tatsächlich ein Riesenproblem. Metternich weiß, dass es einen deutschen Nationalstaat nicht nur aus rechtlichen Gründen nicht geben darf, sondern dass die prekäre mitteleuropäische Lage der Deutschen ein Riesenproblem ist. Ja, wenn 60 Millionen Deutschsprachige in einem Nationalstaat zusammengefasst werden, sind sie für alle Nachbarn einzeln betrachtet sowieso zu stark. Ja, und für, sagen wir mal, selbst mehrere Nachbarn immer noch eine große Bedrohung. Ja, diese prekäre Mittellage, die wird auch wieder aktuell, wenn wir später über das Kaiserreich reden würden. Ja? So, diese Bismarck'sche kleindeutsche Lösung, auch da spielt das wieder eine Rolle. Frankreich versucht das mit aller Macht zu verhindern, nicht? Und scheitert bekanntlich damit. Aber es ist tatsächlich etwas, ich will nicht sagen, dass es eine Gesetzmäßigkeit ist, aber es ist halt tragisch, dass es sich am Ende doch so zeigt mit Blick auf den Ersten Weltkrieg, nicht? Dass eben diese prekäre Mittellage eine große Rolle spielen wird und dass eben Kriegsherd, also Mitteleuropa, sein wird. Ne? So, das ist etwas, wohlgemerkt, das ist jetzt nicht, wie manche Historiker meinen, eine Gesetzmäßigkeit, das musste so kommen, das ist Unfug. Meistens sind es nur bestimmte Umstände, ja, die eben mal glücklicher, mal unglücklicher sind und dann führt das dazu. Manchmal sind es auch einfach nur die falschen Politiker zur falschen Zeit, ja, die Entscheidungen treffen. Mitunter auch einfach unglückliche Situationen, auf die man falsch reagiert. Das ist zu jeder Zeit so, das weiß man als Historiker. Ne? Gesetzmäßigkeiten gibt es in der Geschichte kaum. Es sei denn, es wäre eine Gesetzmäßigkeit, dass man bestimmte Verhaltensweisen von Menschen, ja, also charakterisiert und sagt, die passieren mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder, ne? Und die machen immer wieder ähnliche Dinge. Gut, vielleicht nur so viel noch dazu. Waterloo, ja, zunächst wird Bonaparte danach verbannt. Man ist noch ganz human zu ihm. Manche sagten schon, man möge ihn doch besser aufhängen, dann wäre er in die Ruhe. Nein, das wollten die Briten dann doch nicht. Sie sagten, ja, immerhin ist es ja mittlerweile gekröntes Haupt, auch wenn er sich die Krone in Paris selber aufgesetzt hat. Ja, aber immerhin, er hatte die Krone drauf, ne? Und zwar die Karls des Großen. Also so gesehen, man schickte ihn nach Elba. Ne? Er sollte immerhin Herzog von Elba bleiben. Ne? Und wenn Sie da mal hinkommen, sehen Sie auch ein tolles Opernhaus, ne? Also das er da errichtet hat. Und er hat sich da in einigen Gebäuden verewigt. Ne? Aber das war natürlich zu klein für ihn, muss man klar sagen. Der kommt wieder, ne? Die Geschichte kennen Sie nur so viel, nachdem er dann endgültig unterliegt. Ja, da geht es dann 2000 Kilometer nördlich der Antarktis. Ne? St. Helena im Südatlantik. Ja? Bis vor 10 Jahren fuhr alle halbe Jahr dort ein Postschiff hin. Ein Postschiff. Ja, danach hatte man dann eine Landebahn dorthin gemacht, um wenigstens vom 3000 Kilometer entfernten afrikanischen Festland eine Flugverbindung aufbauen zu können. Also was müssen die wohl für Angst gehabt haben? Ja, also vor diesem Bonaparte, selbst also noch in der größten Niederlage. Ja, also, ne? Also die haben den auf dieser kleinen Insel im Südatlantik, ja, 3000 Kilometer vom nächsten Festland, ne? Also, und dann noch haben die ihn quasi interniert. Ich meine, der lebte in einem Haus, der Gouverneur der Insel war quasi Mitgefangener. Aber man muss sich vorstellen, das war noch nicht alles. Eine Fregatte
musste halbjährlich, bis sie abgelöst wurde, diese Insel umkreisen, eine britische. Fregatten, damals die größten und kampfkräftigsten Schiffe der Marine, ja. Also auch das ein Zeichen dafür, man nahm das sehr ernst. Ne? Also von wegen, der sollte da nicht nochmal wegkommen, egal wie. Ne? Der wäre auch so nicht weggekommen. Nicht? Aber das war ein Statement, würde man heute sagen. Gut, okay. Aber jetzt genug zu Bonaparte. Jetzt vielleicht zu Nassau, ja, mal auf der etwas unkriegerischen Seite. Nassau erlässt ja schon 1814, Anfang September, eine Verfassung und ist damit, wenn Sie so wollen, in Deutschland, wenn wir uns das Datum auch mal angucken, 1. und 2. September 1814, fehlt hier sogar, aber egal, das ist noch vor der Gründung des Deutschen Bundes. Ne? So, gleich nachdem der Rheinbund beerdigt ist, ja, erlässt Nassau eine eigene Verfassung. Es ist damit ja die erste wirklich moderne Verfassung, auch wenn sie gar nicht so modern ist. Ne? Aber es gibt halt nichts Moderneres als zu der Zeit. Also so gesehen kann man ja schon sagen, klar, man war hier ganz vorne dabei. Warum erlässt man aber so eine Verfassung? Ganz wichtig, man hatte Land dazu gewonnen. Ja? Unterschiedliche Loyalitäten kamen dazu. Also gegenüber irgendwelchen lokalen Landesherren, man gehörte eben vorher zu oder war untertan anderer Hoheiten. Jetzt musste man dafür sorgen, dass eine ja, Gleichschaltung im gesamten Land stattfinden konnte, verwaltungstechnisch, ne? Und auch strukturell. Man sollte sich halt künftig ja, als Bürger oder Untertan des Herzogtums Nassau wiederfinden. Bemerkenswert ist eben, dass es hier Landstände gibt. Ja, später ist das nicht mehr bemerkenswert, weil es alle haben, ja, oder fast alle Staaten, aber in diesem Moment schon. Und hier vielleicht nur so viel, keine Angst, ich mache das jetzt nicht im Einzelnen hier ja, durch, das, dann wären wir morgen früh noch hier, aber wichtig ist, diese Landstände sind das erste Mal, außer vielleicht die Bayerische Verfassung von 1808, die auch schon solche Anklänge hat, diese Landstände sind das erste Mal Volksvertretungen. Ja, das heißt also, hier sitzen Abgeordnete, Deputierte, und das ist egal, ob das Adlige oder Honoratioren sind oder hier gewählte, einfache Mitglieder in der ersten oder zweiten Kammer, das sind Vertreter nicht mehr ihres Standes, also Adel, Klerus, Stadt oder was auch immer, sondern das sind Vertreter des gesamten Volkes. Ja? Die haben also, wenn Sie so wollen, jetzt, wie es auch in der Verfassung heißt, das Gemeinwohl im Auge zu haben. Nicht? So, und das ist aber, und darauf weise ich immer als Jurist ganz besonders hin, kein Parlament. Kein Parlament, wir haben überhaupt im 19. Jahrhundert in keinem Staat ein Parlament in Deutschland. Ja? Allenfalls vielleicht ganz kurz die Frankfurter Nationalversammlung, aber nur ja, soweit sie eben dabei ist, Gesetze zu erarbeiten und ja, die Paulskirchenverfassung auf den Weg zu bringen, nicht? Weil es dort eben die Reichsgewalt gibt, die kontrolliert wird von ja, dieser Nationalversammlung. Ne? Das heißt, das ist Parlamentarismus. Man muss sich immer klar machen, viele Historiker, aber es sind natürlich auch keine Staatsrechtler oder sonst irgendetwas in dieser Richtung, viele Historiker sprechen bei diesen Kammern immer wieder von Parlamenten, das ist völliger Humbug. Ein Parlament zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es eine Volksvertretung ist oder ja, dass es Gesetzgebungsgewalt hat. Das haben einfache Volksvertretungen sowieso immer. Ja? Sondern ein Parlament zeichnet sich dadurch aus, dass es die Exekutive kontrolliert. Ne? Das haben wir also das erste Mal noch die letzten drei Wochen im Kaiserreich im Oktober 1818, ja, wo noch der Reichstag plötzlich ja, umfunktioniert wird und die Reichsregierung kontrollieren soll. Aber wirklich zum Tragen kommt das dann erst durch Weimar. Ja? Vorher haben wir kein Parlament. Auch die Paulskirchenverfassung legt kein Parlament fest. Auch das ist ein ganz großer Irrtum. Denn es ist nicht das Parlament oder es ist nicht der Reichstag,
die Volksvertretung, die eine Reichsgewalt kontrollieren würde, sondern es ist schlicht und ergreifend der Kaiser, der seine Minister ernennen soll und sie auch entlässt. Ja? Und die Verantwortung liegt also nicht gegenüber einem Gremium, also der Volksvertretung, sondern sie obliegt alleine gegenüber dem Monarchen. Ja? So, und das ist einfach nur Konstitutionalismus, das ist kein Parlamentarismus. Das muss man halt klar sehen, aber vielleicht geht das jetzt auch schon zu weit ins Detail. Wichtig ist nur diese Klarstellung, nicht? Das ist eigentlich, ja, ich erzähle es meinen Studenten immer so, Stoff für das 10., 11. Schuljahr, damit auch jeder weiß, was ein Parlament ist. Ne? So, und dass man eben da nicht mit so etwas anfängt. Ein Parlament ist tatsächlich nur dann gegeben, wenn auch in dieser Kammer eine Regierung kontrolliert wird, wenn sie abgewählt oder gewählt werden kann, ne? Wie auch immer. So, gut, das überschlagen wir jetzt so ein klein wenig. Ich mache Ihnen den Vorschlag, wenn jetzt manches ein bisschen zu schnell geht, was man hier nicht nachlesen kann, schicken Sie eine E-Mail, dann schicken wir Ihnen die Folien. Ja, so, das ist so, dann können Sie das vielleicht in aller Ruhe ja, nachvollziehen. Ne? Also, wenn Sie das wollen. So, das müssen das nicht machen, aber dann kann es hier auch ein bisschen schneller gehen, insbesondere weil es hier jetzt auch viele Dinge gibt, die im Detail hier anzusprechen relativ lange dauern würden. Ja? Und ja, ich habe schon das ehrgeizige Ziel, wenigstens so ein klein wenig mich in der vorgegebenen Zeit zu halten. Ne? So, dabei muss ich jetzt leider so ein klein wenig abwägen. Nichtsdestotrotz, hier sehen Sie jetzt mal das Herzogtum Nassau nach der Reorganisation. Ja, das heißt also, so wie es dann hinterher 1816 an als Verwaltungsjahr Struktur erschienen. Sehen Sie hier, manche werden sich hier wiederfinden. Ne? So, Nassau ist übrigens hier, ne? Dieser Teil. Ja? Eigentlich ursprünglich der gemeinsame Teil des Hausgutes zwischen den Wallramern und Ottonen, der unveräußerlich war. Ne? Der sollte streng genommen von beiden Linien gleichberechtigt verwaltet werden. Aber hier schon längst nicht mehr wirklich, sondern das gehörte mittlerweile ja seit dem Deutschen Bund ja alleine den Wallramern. So, hier gucken wir uns nur mal ganz kurz an. Diese Verwaltungsstruktur ist insofern etwas für die Zeit Bemerkenswertes, weil wir hier jetzt ein Staatsministerium haben, unter dem eine Art Landesregierung sitzt, die wiederum auf Ämter und Gemeinden zurückgreift. Das heißt, man versucht hier so vom Hölzchen auf Stöckchen immer feiner zu regieren, bis man eben auch im letzten Dorf ja, angekommen ist und dort eine gewisse Kontrolle ausüben kann. Auf der unteren Ebene passiert das meistens durch Schultheißen und die werden unterstützt durch die Dorfpfarrer. Ne? Die in der Regel, ja, ich meine das gar nicht despektierlich, sondern sonntags von der Kanzel wurden die Gesetze verlesen, die ja, Geltung hatten oder neu waren. Ja? Oder die Erlasse, Grußbotschaften, was auch immer, die der Landesherr ja, so haben wollte. Und der Pfarrer, der kannte seine Schäfchen am besten. Ja? Ein Dorfgendarm, zu dem ging doch keiner hin, der war in der ja, Wahrnehmung der Bevölkerung der Abschaum. Ja? Das muss man klar sehen. Also der fraternisierte mit der Obrigkeit. Ne? Und das war fatal. Ne? So, das war auch meistens der unbeliebteste Mann im Dorf. Ne? So, also das muss man sich vielleicht auch manches Mal ein wenig vor Augen führen. Da haben sich die Zeiten Gott sei Dank deutlich geändert. Ne? Gut, also wenn wir uns dann mal anschauen, diese beiden gut aussehenden Herren hier, ne? Die ja, machen dann in gewisser Weise auch Karriere. Also der Fürst Wilhelm, hier dieser junge Smarte, der ja, beerbt eben seinen Vater, der ja, und ist der, wenn man so will, erste Reguläre, der alleine das Herzogtum Nassau regiert. Ja? So, ihm folgt dann später Adolf Und Adolf, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ist der Totengräber des Herzogtums. Ja? So, aber auch ein Stehauf-Männchen, würden wir heute wahrscheinlich sagen, der Politik. Er schafft es dann später trotzdem noch eine zweite Karriere, würden wir heute sagen, als Herrscher hinzulegen. Allerdings nicht mehr in Nassau, sondern in Luxemburg. So, gut. Hier schauen wir uns noch mal kurz die Karte des Deutschen Bundes an. Dann sehen Sie auch mal Ausmaße. Ne? Also Sie merken auch hier, nicht alles, was zu Preußen gehört, gehört auch tatsächlich zum Deutschen Bund. Ne? So, auch nicht alles, was zu Österreich-Ungarn gehört, gehört zum Deutschen Bund. Nicht? Also der ganze Teil hier hinten, ne, ist ausgespart. So, und das Ganze hier oben haben die Schleswig, gehört auch nicht zum Deutschen Bund, ne? Sondern nur Holstein. Das spielt später noch eine gewaltige Rolle. So, wenn es nämlich ums Ende des Deutschen Bundes geht und gleichzeitig um das Ende Nassaus. Also, jedenfalls, hier merken Sie dann wieder einmal, wie groß oder klein Nassau tatsächlich ist. Ne? Hier, Preußen ist hier schon gewaltig, ne? Ist auf dem Wiener Kongress quasi nach Westen verschoben worden, um ein ganzes Stück. Nämlich, schauen Sie mal hier, die Westfalen, die Rheinprovinzen, ne? Das ist alles preußisch geworden, auf dem Wiener Kongress. Und Preußen wollte das gar nicht haben. Ja, nicht, also die sagten, um Himmels Willen, nicht, also das sind verkappte Franzosen zum Großteil, die da hinten sind, die wollen wir nicht. Ja, außerdem haben die mittlerweile seit 1791 französische Kultur, Recht und alles kennengelernt und wir mit unserem allgemeinen Landrecht kommen da nicht gut an. Ja, das heißt also immer noch stark feudal geprägt. So, und das ist hier so erst in den 1830er Jahren, ja, vielleicht sogar Anfang der 1840er Jahre, entdecken die Preußen ihre Liebe zum Rheinland. Wissen Sie auch warum? Man findet immens viel Kohle. Ja? So, und das ist der Grundstoff, das ist aber der Grundstoff für Montanindustrie, würden wir heute sagen, ja? Und der Grundstoff für den Eisenbahnbau. Die meisten sagen immer, weil sie so auf Militarismus abfahren, wenn sie Preußen hören, das seien die Kanonen von Krupp oder die kommen erst viel später. Ja? Sondern hier geht es erstmal darum, Eisenbahnen zu bauen, Schienenstränge. Ne? Tausende von Kilometern. Also wer mal eine Eisenbahnkarte etwa um 1850 gesehen hat, ja, das ist Wahnsinn, dagegen ist die Deutsche Bahn, also mit ihren Eisenbahnlinien immerhin ja auch über 30.000 Kilometer, klein. Ne? So, Eisenbahnbau ist dort zu einem Großteil privat, ne? Also, die sprießen wie die Pilze raus. Ne? Also das, die Eisenbahnlinien, viele gehen auch wieder kaputt, gar keine Frage, aber wichtig eben, Preußen wird oder schwant ab den 1840er Jahren, das war doch kein Verlustgeschäft, das ist der Jackpot. Ja, ganz im Gegenteil, hier setzt dann eben die Wirtschaftskraft ein, auch im Oberschlesien dann hier hinten, nicht, was Preußen dann mit Abstand, ja, also zur stärksten Macht in Deutschland macht, Österreich kann da nicht mal annähernd mithalten. Ja, das ist ein Punkt, aber das ist auch, warum erzähle ich Ihnen das? Es ist deshalb wichtig, um das, was wir gleich hören werden, besser zu verstehen. So, denn Nassau orientiert sich eigentlich immer nach hier, ja? Also Richtung Wien. Also Österreich, die Habsburger haben es denen angetan. Ne? So, eigentlich wäre jetzt Schluss, aber das, so geht es noch nicht. Da muss man auch nicht warten. Bitte ich noch um klein wenig Geduld. Wichtig. So, das wollen wir jetzt nicht mehr. Gut, nur so viel dazu Nassau im Deutschen Bund selber. Man hat hier in der Bundesversammlung, also im Plenum, man muss sich das so vorstellen, da sind alle Mitgliedstaaten durch Gesandte vertreten, hat man zwei Stimmen. Das ist die Mindestanzahl, wenn man so will. Und hier im engeren Rat, das ist das Gremium, in dem zwar auch alle Mitgliedstaaten vertreten sind, aber eben, wenn man so will, dort wird grob gesagt das Tagesgeschäft des Deutschen Bundes in Frankfurt am Main erledigt. Da hat man nur eine geteilte Stimme, eine sogenannte Kuriatsstimme. Es gibt
Virilstimmen, das sind die Vollstimmen. Ne? Die größeren Staaten haben so eine bis zur 12. Stimme. Und die anderen 5 müssen sich eben mit anderen Staaten zusammen eine Stimme teilen. Ne? So, und das ist also gar nicht so einfach. Nassau macht das mit Braunschweig. Warum mit Braunschweig, fragen Sie mich nicht. Ne? So, landsmannschaftlich haben die nicht viel miteinander zu tun. Aber Braunschweig ist zumindest von der Einwohnerzahl her und von der Struktur her vergleichbar. So, zumindest was die Größe angeht. Ne? So, das übergehen wir mal. Wichtig ist vielleicht nur so viel. Der Deutsche Bund ist eigentlich ja seinem Sinn nach dafür da, die innere und äußere Sicherheit ja, seiner Mitglieder und des Bundes zu sichern. Ja? So, und das Kernelement des Bundes ist daher sein Militärwesen. Und dort gibt es eben dann sogenannte 10 Armeekorps. Nassau gehört zu einem der gemischten Armeekorps, hat insgesamt etwa ja, 3.500 bis 4.000 Mann zu stellen, je nach Zeitraum, von dem wir reden. Also in der Regel sind 1,5% der Bevölkerung also an Militär zu halten. Und Nassau ist da genauso schlecht bestrahlt wie die meisten anderen mittel- und kleinen Staaten. Man versucht, sich vor allen Pflichten wegzudrücken. Das war aber klar von vornherein. Man wusste, man wollte mit dem Deutschen Bund ein Gebilde in Mitteleuropa haben, das stark genug ist, ja, also gegen Hegemonialbestrebungen etwa von Frankreichs Seite aus sich behaupten zu können, auf der einen Seite, das aber schwach genug, auch schwach genug ist, um andere angreifen zu können. Ne? Wir erinnern uns, die prekäre Mittellage, Deutschland als Nationalstaat, ne, mit 60 Millionen und einem entsprechenden Militär, das war die Horrorvorstellung der Zeit. Ne? Das wollte man nicht. So, und Metternich hat auch versucht, das zu verhindern. Vielleicht noch ganz kurz, 1848, das gehört auch zum Deutschen Bund dazu. Auch die lieben Nassauer machen Revolution. Aber sind viel harmloser als die Preußen oder die Anhalt-Bernburger, selbst bei denen wurden 8 Menschen erschossen bei einer Demonstration. Nicht, die Nassauer sind, ja, die bringen hier zwar auch einen Tumult in Wiesbaden zustande, ne, so richtig 40.000 Leute gehen da auf die Straße, kommen da mit Mistgabeln und was weiß ich, Dreschflegeln an, ne, so man mag da schon Angst haben in dem Zusammenhang, aber es bleibt relativ friedlich, ne? Also außer dieses Tumults. So, und wichtig ist, das so will ich Ihnen da noch präsentieren, und dann gehen wir auch zum Untergang Nassaus. Das müssen Sie einfach mal gelesen haben. Ne? Nassau, die Forderungen, die er nicht gestellt hat, also der Herzog, ne? Die er nicht gestellt hat, deren Bewährung euch mein Minister versprochen und meine Mutter und mein Bruder mit ihrem Namen verbürgt haben, genehmige ich und werde ich halten. Habt Vertrauen auf mich, wie ich Vertrauen habe auf eure Treue und Mut, wenn das Vaterland bedroht ist und eurer bedürfen soll. Nun geht mit Gott nach Hause und habt Vertrauen zu mir, wie ich auf euch. Wenn Sie sich vorstellen, das ist jetzt die Antwort auf revolutionäre Forderungen. Ne? So, wohlgemerkt, ja, also geht mal schon nach Hause, ne? Also, und so, hier, das Vaterland ist bedroht. Ja, von wem ist das Vaterland bedroht? Ne? Die Revolutionäre wollen ihr Vaterland verändert wissen. Ne? So, aber es ist nicht bedroht. Aber was viel besser ist, das war die offizielle Verlautbarung und das ist das, was der Herzog tatsächlich empfand. Es ist tatsächlich so, ich habe Briefe gelesen, da muss man sich also einfach nur fragen. Aber so ist Politik. Ne? Man will ja auch nicht weiter anheizen. So, in der Tat, Nassau erkennt die Reichsverfassung an, wie alle kleineren Staaten. Die Reichsverfassung scheitert ja bekanntlich nur an den 5 großen Königreichen. Und der Preußenkönig will natürlich nicht Kaiser werden, schon gar nicht mit einer Krone, die man von unten bekommt. Ne? Das hätte er sich von seinen Kollegen noch gefallen lassen, aber eben nicht dem Volk. Das war dann eben doch etwas, enthalte mich jetzt also den Schimpftiraden, die er darauf losgelassen hat, aber er verachtete das Ganze zutiefst. Gut, immerhin, halt, da müssen wir mal drauf zurück, geht aus der Revolution so etwas wie eine Verfassung hervor, eine Zusammenstellung des ja im Herzogtum geltenden Staatsrechts. Umständlicher konnte man eine Verfassung nicht beschreiben. Ja? So andere Staaten haben einfach geschrieben, Verfassungsurkunde für das Königreich Sachsen oder was auch immer. Und die Nassauer, die schießen den Vogel ab. Ne? Zusammenstellung des im Herzogtum geltenden Staatsrechts. Ja gut, das reißt keinen vom Hocker. Das hört sich so langweilig an. Ne? Also da vermutet man nicht etwas Wichtiges dahinter. Das ist so ähnlich, wie wenn ich heute die umweltrechtliche Gesetzgebung rausgebe. Ne? Also interessiert auch niemand. Ne? So das jeweils rein äußerlich. Das klingt nicht sexy. Ne? So da, das hat eben nichts, was man mitnehmen kann. So und aber die Verfassung hatte es inhaltlich in sich. Ne? Sie war durchaus also auf der Höhe der Zeit, auch wenn das Wahlrecht hier vielleicht noch nicht das modernste gewesen sein mag. Gut, wichtig ist wie überall 1851 ja die Reaktion auf der Grundlage des sogenannten Bundesreaktionsbeschlusses. Der Deutsche Bund erlässt also, nachdem er sich wieder selbst neu erfunden hat, einen Beschluss, der besagt, dass alle revolutionär ja erreichten Verfassungsänderungen wieder rückgängig gemacht werden müssten. Ja, deswegen Bundesreaktionsbeschluss. Daran sind natürlich alle Mitglieder des Deutschen Bundes gebunden. Und Nassau ja, macht, wie eben durch den Bundesbeschluss befohlen, andere Staaten machen das allerdings auch. Das heißt, hier findet gleich wieder nach der Revolution und deren Errungenschaften eine Rolle rückwärts statt. Ne? Große Teile der einmal erworbenen, auch liberalen Fortschritte gehen hier wieder verloren. Wichtig aber jetzt, wie kommt es zu Nassaus Ende? Sie merken, Sie können bald durchatmen. Wir haben es jetzt bald geschafft. Wir haben eben seit 1864 ja die sogenannte Schleswig-Holstein-Krise. Preußen und Österreich sind eigentlich seit Anfang der 1850er Jahre heftig dabei, sich gegenseitig in Deutschland, wenn man so will, im politischen Einfluss zu überbieten. Österreich ist immer noch, wenn man so will, politisch Erster, Preußen ist politisch ewig Zweiter. Ja? So, aber das ändert sich zunehmend in der Dänemark, beziehungsweise in der Schleswig-Holstein-Frage geht es halt kurz gesagt einfach darum, dass Dänemark versucht, Schleswig und Holstein Herzogtümer, die vom dänischen König in Personalunion mitregiert werden, in das dänische Königreich einzuverleiben. Ja? So, das wiederum ruft insbesondere die beiden Führungsmächte des Deutschen Bundes, Preußen und Österreich, da ist man sich mal einig auf den Plan, die sagen nämlich, das geht ja gar nicht, das ist einfach rechtswidrig, der Dänenkönig ist über Holstein Mitglied des Deutschen Bundes, ja, so, weil er im Herzog von Holstein ist. Schleswig ist nicht Mitglied des Deutschen Bundes, das spielt aber keine Rolle, weil es den sogenannten Riepener Vertrag zwischen Schleswig und Holstein gibt und dieser Riepener Vertrag sagt Folgendes, ob ewig, ungedehnt. Verstehen Sie auch, ne? Diese beiden Herzogtümer sollen auf ewig ungeteilt bleiben. Das heißt also, wenn der Dänenkönig was machen würde, ne, würde er unrechtmäßig Schleswig einmal sich einverleiben, genauso wie Holstein. Holstein würde er aber nicht kriegen, weil das Teil des Deutschen Bundes ist. Ne? So, und man müsste die auseinanderreißen, geht nicht. Also mit dieser Parole, ob ewig ungedehnt, zieht man in den Krieg, besiegt die Dänen, Düppler Schanzen und solche Geschichten. Ja, also das will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Hinterher einigt man sich, nachdem Dänemark besiegt ist, darüber, dass man Schleswig und Holstein gemeinsam verwalten möchte. Lange Rede, kurzer Sinn, wir ahnen es schon. Das klappt nicht wirklich gut. Ne? So, die Preußen nehmen sich Schleswig an und die Österreicher bekommen Holstein zur Verwaltung. Und was machen die redlichen Preußen gleich als allererstes? Sie zündeln in Holstein. Damals Altona noch nicht zu Hamburg gehörend, noch eine holsteinische Stadt. Ja, da werden gleich Unruhen erzeugt und Preußen zeigt daraufhin seine Besorgnis Österreich kriege das nicht in den Griff. Also marschiert man dort ein und setzt den Österreichern ein Ultimatum. Die müssen sich ins Königreich Hannover über die Elbe zurückziehen, also ins heutige Niedersachsen, wenn sie so wollen. Und das ist eine, die Beleidigung schlechthin. Ne? Österreich versucht dann über den Deutschen Bund, über die Bundesversammlung, das Ganze rückgängig zu machen und will das verurteilen lassen in der Bundesversammlung. Daraufhin sagt der preußische Gesandte von Savigny, Preußen tritt aus dem Deutschen Bund aus. Das ging gar nicht, das war ein immerwährender Bund. Ne? Also aber rein rechtlich gesehen war das eigentlich unmöglich. Aber Preußen tritt aus. Daraufhin, hoppla, sind wir noch da? Gut. Kommt es ja, zum Showdown. Österreich verlangt die Bundesexekution gegen Preußen. Die Bundesexekution hat immer nur funktioniert gegen kleine und Mittelstaaten, wenn die Großen dahinter standen, aber nicht, wenn gegen einen Großen die Exekution geführt. Das kann man sich vorstellen. Ne? So, also, das ist quasi der deutsch-deutsche Krieg. Ne? Für einen Verfassungsjuristen ist es ganz einfach nur eine misslungene Bundesexekution am Ende. Ne? Also, man versucht auf der Basis vom Bundesrecht ein abtrünniges Mitglied heimzuholen in die bündischen Strukturen. Ne? Die Schlacht bei Königgrätz haben Sie vielleicht schon mal gehört, den Begriff 1866, die Österreicher verlieren. Nicht? Und damit ja, ist eben der Deutsche Bund zu Ende. Und die Staaten, die auf der Seite Österreichs standen, waren, wie würde man neudeutsch sagen, die Loser. Ne? So, also, dazu gehören Nassau, das Königreich Hannover, Kurhessen und Frankfurt. Ja? Die alle werden mit einem Handstreich von Preußen annektiert. Ja? So, das heißt also 1866, im August ist es mit der Herrlichkeit des Herzogtums im Wesentlichen vorbei. Es gibt eine, ja, wenn man so will, Ankündigung des preußischen Königs und so weiter. Das heißt also hier, zum Herzog komme ich gleich zum Schluss noch mal ganz kurz. Wichtig ist, Nassau kämpft gar nicht wirklich gegen Preußen. Ehe man sich versieht, ist der größte Teil Nassaus längst besetzt von preußischen Truppen. Ja, die hatten sie auch gar nicht weit. Ne? So bei Neuwied sind die einfach mal ganz schnell vorbeigekommen und haben die paar Grenadiere, die sie vorgefunden haben, dann einfach auch entwaffnet. Das war also kein großes Problem. Mit dem Rest der Truppen ist der Herzog nach Süddeutschland abgezogen, ja, hat sein Land schutzlos zurückgelassen, im Übrigen auch Frau und Kind, die blieben in Wiesbaden zurück. Ne? So, nach dem Motto, die Preußen werden schon ein Einsehen haben und denen nichts tun. Preußen machte da einfach kurzen Prozess. Man besetzte eben auch Wiesbaden, das Land. Die Truppen kamen ohne den Herzog zurück. Der Herzog ging ins Exil, ja, und der war eigentlich ab Oktober 1866 ein Herzog ohne Land, ne? Herzog Adolf. So, aber dieser Adolf, der hat jetzt mal gerade eben durch, ich würde mal sagen, politische Unzulänglichkeit, ich drücke es jetzt vorsichtig aus, hatte er gerade seine Herrschaft verspielt, ne? Kriegt, man würde heute sagen, wenn es Telefon schon gegeben hätte, 1890 einen Anruf. Ja? So, und wenn du Lust hast, kannst du Herzog, Großherzog von Luxemburg werden. Ja? Das war jetzt ein bisschen überzeichnet. Ne? So, aber man muss sich das so vorstellen, die bis dahin waren die Oranier, als Könige der Niederlande, gleichzeitig Großherzöge von Luxemburg. So, jetzt ist aber, das war nur eine Personalunion, also keine Realunion, dass man das also faktisch vollständig zusammenhielt. Hier passierte jetzt Folgendes, in den Niederlanden war es auch möglich, dass Frauen, also die Thronfolge weiterhin, wenn keine Männer mehr da waren, dass Frauen auf dem Thron folgen konnten. In Luxemburg galt die alte saalische Erbfolge, das heißt also nur ein Mann, nicht der erstgeborene Mannesstamme, so das galt weiterhin, deswegen fiel das Ganze auseinander und da das Ganze im nassauischen Bereich bleiben musste, war der Adolf der Nächste, ne? Oder der Einzige, der noch übrig geblieben war, der in Betracht kam. Und deswegen, manchmal, sowas nennt Napoleon Fortune. Ne? Manchmal muss man einfach Glück im Leben haben. Nicht? Eigentlich steht man in einer Sinnkrise, hat sein eigenes Land verspielt und dann tun sich irgendwann, wenn auch zugegebenermaßen zeitlich deutlich später, nach einer gewissen Karenzzeit, neue Lebenschancen auf. Ne? So, das sind Dinge, ja, ist tatsächlich, und das ist auch der Grund, weshalb beispielsweise heute noch, nicht, also Nassauer in Luxemburg auf dem Thron sitzen. Aber nachdem 1912 auch der letzte männliche Nachfolger bei den Walramern ausgestorben war, haben dann die Luxemburger intelligenterweise auch die Frauen zugelassen, nicht? Also für die Thronfolge. Und deswegen konnte das also bis heute auch weitergehen. Ne? Sie merken, also diese Kuriosität Nassau, eigentlich, wenn man das Glück hatte der späten Geburt und durfte sich anschauen, ansehen, wie ist dieses Gebilde zustande gekommen, schon sehr kurios. Ja? Wie scheitert dieses Gebilde am Ende? Größere Dummheit gibt es kaum. Ja? Nicht? Und dann auch noch, der größte Loser, der alles verspielt, ist am Ende auch noch belohnt worden. Ne? Durch eine Rangerhöhung, die seine Amtsvorgänger nie gehabt haben. Wir erinnern uns, die wollten immer Großherzog werden. Ne? Das haben sie nie geschafft. Und der am Ende, der fast alles falsch gemacht hat, der wird Großherzog. Wenn schon nicht von Nassau, aber immerhin von Luxemburg. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich Sie lange genug auf die Folter gespannt. Ich glaube, wir machen dann auch an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich einfach für Ihre Geduld und für Ihr Interesse.
Und damit endet der Vortrag von Professor Dr. Kottula, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wow, so viel Informationen, so detailliert und genau aufbereitet. Ich bin sicher, Sie haben sehr viel mitnehmen können von dieser sehr besonderen und sehr besonders langen Folge des Hörmals an diesem Sonntag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Tag im Kreise Ihrer Lieben. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.